Herzlich willkommen zu Nachwort, dem Literaturpodcast, eurem Literaturpodcast. Mein Name ist Oliver Hahn und bei mir ist wie immer Lukas Gröning. Hallo Lukas.
Hallo Olli.
Wir sind in Elantris Folge 7, Nachwort Global 48 und wir sind im Grunde, grob gesehen, bewegen wir uns zum Finale von Elantris. Und haben einiges zu tun heute, einiges vor. Es ist passiert immer mehr in immer kürzerer Zeit, also mehr als sonst schon, wer das jetzt mittlerweile verfolgt hat. Es ist manchmal ein bisschen verrückt, aber bevor wir da hinkommen, Lukas, hol uns doch gerne nochmal ab. Wo stehen wir gerade, um was geht es, welche Auflage und so weiter?
Genau, Auflage Piper Verlag, Verlag, Piper Verlag, mit der vierten Auflage, die wir lesen. Die deutsche Übersetzung von Ute Brammertz aus dem Jahr 2007 lesen wir. Elantris selbst ist ja 2005 erschienen, von Brandon Sanderson veröffentlicht. Und in dieser Folge wird es um die Kapitel 33 bis 44 gehen, was in unserer Version die Seiten 604 bis 702 sind. Und wie auch schon die vergangenen 6 Folgen geht es um Elantris. Einst als göttlich verehrte Stadt verkörpert sie den Inbegriff von Vollkommenheit. Errichtet aus leuchtend weißem Stein, durchzogen von strahlendem Licht und geprägt von vollendeter Symmetrie, erschien sie als Manifestation überirdischer Ordnung. Ihre Bewohner, kenntlich an silbrig schimmernder Haut und leuchtendem Haar, besaßen die Fähigkeit, Magie allein durch Gesten zu wirken. Auserwählt wurden sie durch die rätselhafte Schaort, die Menschen unabhängig von Herkunft oder Stand erhob, vom einfachen Bauern bis zum Adligen. Über lange Zeit galt Elantris somit als sichtbarer Ausdruck göttlicher Gnade. Mit der sogenannten Reot setzte jedoch ein jäher Verfall ein. Innerhalb einer einzigen Nacht erlosch das Licht der Stadt, die Aonen verloren ihre Wirkkraft und aus den einst Erwählten wurden Gezeichnete, gefangen in einem Zustand zwischen Leben und Tod. Elantris verwandelte sich in einen Ort des unaufhaltsamen Zerfalls und anhaltenden Leidens. Die Schaort selbst verschwand dabei nicht. Sie ergreift weiterhin Menschen, doch anstatt sie zu erheben, verwandelt sie diese nun in körperlich wie geistig verfallene Existenzen. Ein Jahrzehnt später ereilt dieses Schicksal auch Prinz Raoden von Arelon. Seine vermeintliche Erhebung mündet in der Verbannung nach Elantris, während König Jadon, sein Vater, ihn kurzerhand für tot erklären lässt. Auf seinen Streifzügen durch die gefallene Stadt begegnet Raoden den Überresten einer einst glanzvollen Zivilisation. Einer Welt aus Ruinen, Schmutz und allgegenwärtigem Schmerz, in der selbst geringste Verletzungen nicht mehr verheilen. Zur gleichen Zeit erreicht Sarene aus Theod die Hafenstadt Kay. Als Braut entsandt, wird sie als Witwe empfangen, womit die politische Ehe obsolet wird. Dennoch beschließt sie, in Arelon zu verbleiben, um ein Bündnis gegen das expandierende Königreich Fjorden zu sichern. Parallel dazu nimmt der Priester Harten aus Fjorden seine Arbeit auf. Innerhalb weniger Monate soll Arelon zum Schuderet bekehrt werden. Andernfalls droht ein militärischer Angriff. Harten versucht die Bevölkerung Arelons durch regelmäßige Predigten, unterstützt von seinem fanatischen Gefolgsmann Dilaf, für den deretischen Glauben zu gewinnen und einen friedlichen Wandel herbeizuführen. Dabei unterschätzt er jedoch Dilafs Unberechenbarkeit, der die Kontrolle über die Kathedrale übernimmt, während sein eigener Glaube ins Wanken gerät. In der Verzweiflung nimmt er ein geheimnisvolles Elixier und wacht am nächsten Tag als Elantria auf. Raoden wiederum versucht, das Beste aus seiner Situation zu machen. Gemeinsam mit Galadon gelingt es ihm, in Elantris eine neue Zivilisation zu errichten. Er setzt sich gegen die Banden der Stadt durch, lediglich Shaor verbleibt als Gegenspielerin. Plötzlich betritt Sarene die Stadt, die die gepeinigten Bewohner von Elantris mit Nahrung versorgen möchte. Nach einem Angriff der Schergen Shaors gibt sie ihre Mission auf und tritt den Rückzug nach Kay an. Dort macht sie eine unheilvolle Entdeckung. König Jadon ist nicht der, der er vorgibt zu sein. In der Kanalisation von Kay entlarvt Sarene ihn als Anführer eines sektenartigen Kultes, was zu seiner Verhaftung führt. Der Thron von Arelon ist also unbesetzt. Stellt sich die Frage, wer wird der neue Regent des Königreichs?
So, nun tauchen wir ein in die Kapitel 33 bis 44. Demokraten betet bereits seit 3 Tagen unaufhörlich. Den Hunger und den Durst kennt er bereits, denn es ist nicht das erste Mal, dass er fastet. Und er erkennt, dass er kein gläubiger Eiferer wie Dilaf sein würde, um zu dienen. Für ihn reicht es schließlich aus, dass der deretische Glaube an sich vollkommen Sinn ergibt. Raten fehlt es vielleicht an Inbrunst, aber dafür besitzt er überdurchschnittlich viel Entschlossenheit. Raoden hat das Problem um Shaor nun gelöst. Beziehungsweise haben sich die Barbaren selbst darum gekümmert. Nachdem er ihnen ungefragt Säcke voller Getreide in deren Revier gebracht hatte, haben sie ihre goldlockige Göttin getötet und nun Raoden als ihren neuen Gott auserkoren. Die Barbaren unterwerfen sich Raoden so willentlich, dass sie gut als zusätzliche Arbeitskräfte eingesetzt werden können, auch wenn Raoden sich das alles ein bisschen anders vorgestellt hatte. Raoden trifft sich mit Galadon und Karatar, um ihnen seine neuesten Erkenntnisse über Aondor zu vermitteln, damit sie seine Arbeit weiterführen können, wenn er es nicht mehr kann. Dabei erfahren wir mehr über die Herkunft der Schleimschicht, die fast alles in Elantris überzieht. Damals, als alles in Elantris aus sich heraus geleuchtet hat, weil es mit Magie erfüllt war, hat dieses Licht transparente Pilze und Schimmelarten angelockt, die von dem Licht gelebt haben. Nun, da es dieses Licht nicht mehr gibt, sind diese Pilze verrottet und hinterlassen eben jene Schleimschicht. Außerdem findet er heraus, dass Seonen zwar von einem Besitzer zum anderen weitergegeben werden, aber nicht, wie sie eigentlich entstehen. Auch bleibt die Frage offen, was mit Seonen wirklich passiert, wenn deren Herr oder Herrin die Schaut ereilt hat, noch bevor sie jemandem weitergegeben werden konnten. Sarene spricht durch die Seone mit ihrem Vater und wir finden heraus, dass sich der ehemalige König Yadon in seinem Gefängnis das Leben genommen hat und dass ihr Vater bereits davon wusste, weil er einige Spione in Kay stationiert hat. Außerdem kündigt er Sarene an, dass Sainalan, das Oberhaupt der koratischen Kirche, auf dem Weg nach Kay ist. Bei Onkel Keen zu Hause findet im Anschluss wieder eine der Beratungen der Gruppe um Sarene statt. Dabei müssen sie feststellen, dass Lord Telri, der Pomplord, mit einiger Sicherheit König wird, da ihm die Gruppe nichts entgegenbringen kann. Es sei denn, Sarene und Lord Royal legen ihre Vermögen zusammen, indem sie heiraten. Und so, ich zitiere jetzt, und so war Sarene zum 2. Mal in nur 2 Monaten verlobt. Die Hochzeit soll dann in 4 Tagen stattfinden, direkt im Anschluss an Yadons Beisetzung. Raten harrt nur den 5. Tag in Elantris aus, bis nun endlich die Wirkung des Giftes nachlässt. Sein Glaube hat ihn geheilt. Zumindest proklamiert er das jedem, der ihm über den Weg läuft, bis es sich in jede Ecke Kays herumgesprochen hat. Die Bewohner der Stadt sind durch das große Aufsehen in ihren religiösen Grundfesten erschüttert. Raten verweist Dilaf damit wieder auf seinen angestammten Platz in der deretischen Hierarchie, auch wenn der Odiv dies nur zähneknirschend hinnimmt. In der Nacht lässt Raten einen Priester kommen, der in einem der deretischen Klöster ausgebildet wurde. Ihm gibt er den Auftrag, jemandem das letzte verbleibende Giftfläschchen zu verabreden. Wem genau, das erfahren wir gleich. Raoden hat mit ganz anderen Problemen zu kämpfen. Die Schmerzen werden unerträglicher. Sie sind so stark, dass sie ihn in die Knie zwingen. Ungewöhnlich dabei ist, dass sie in Wellen auftreten und noch ungewöhnlicher ist, dass Raoden dabei wie ein Seon zu leuchten beginnt. Er schlussfolgert daraus, dass Aondor mit aller Macht versucht, durch ihn hindurchzudringen und das sicher auch ungeachtet, ob er dies überleben würde oder nicht. Sarene beobachtet unzufrieden eine Predigt von Raten. Mittlerweile nehmen so viele Menschen daran teil, dass er die Versammlungen am Stadtrand veranstaltet. Die Gruppe um Sarene kann sich nicht erklären, welcher Trick hinter seiner Heilung steckt, doch sie sind sich ziemlich sicher, dass es ein Trick gewesen sein musste. Im Anschluss begrüßen sie den Patriarchen Sainalan, einen äußerst gut aussehenden, weil goldgelockten jungen Mann. Die Beisetzung Yadons findet im Thronsaal statt und nachdem Lord Royal seine Rede beendet hat, meldet sich Patriarch Sainalan zu Wort. Er offenbart den anwesenden Lords, dass König Jadon vor 10 Jahren bereits eine Erklärung verfasst hatte. Diese sollte entweder nach seinem Tod oder 15 Jahre nach dessen Thronbesteigung verkündet werden, je nachdem, was eher eintreffen sollte. Und Zainar Lan rezitiert aus diesem Brief. Ich befehle, und damit ich meint er König Jadon, ich befehle, dass sämtliche Adelstitel fortan gültig bleiben sollen, wie sie sind, und dass sie von Generation zu Generation Vater an Sohn weitergegeben werden sollen, wie es in anderen Ländern üblich ist. Vermögen soll nicht länger ausschlaggebend für den Adelsstand eines Mannes sein. Wer so lange seinen Rang verteidigt hat, hat sich als würdig erwiesen. Das beigefügte Dokument ist eine kodifizierte Auflistung des Erbrechts, das den Gesetzen in Theod nachempfunden ist. Dieses Dokument möge Gesetz in unserem Land werden. Damit scheint der Thronanspruch des Pomplords nicht mehr ganz so sicher zu sein. Im Anschluss wird Jadon ein Stück außerhalb Cays bestattet, damit direkt danach die Trauung von Sarene und Lord Royal folgen kann. Doch als sie am Traualtar ihren Schleier lüftet, hat Sarene unerklärlicherweise und ganz geheimnisvoll die Schaort ereilt. Raten sieht dem Schauspiel zu und ist froh, dass die Wirkung des Giftes noch vor der Zeremonie eingetreten ist. Sein Plan, Arilon zu erobern, ist beinahe vollbracht. Raoden und Galadon fällt auf, dass die Wachen auf den Mauern von Elantris nicht mehr patrouillieren und deuten das eher als schlechtes Zeichen, denn ein Angriff aus Fjorden scheint damit immer wahrscheinlicher zu werden. Dann erfahren sie von einem Neuzugang am Stadttor und Raoden begrüßt Sarene als Neu-Elantrierin. Sarene erhält von Raoden eine Führung durch Neu-Elantris und erlebt die Stadt in einer Form, die sie nie für möglich gehalten hat. Sie ist sauber. Die Elantrier gehen ihrem Tagesgeschäft nach und begegnen sich dabei freundlich. Außerdem sieht sie, dass die schrottigen Handelswaren, die sie den Elantriern angedreht hatte, überaus sinnstiftend eingesetzt werden. Außerdem beobachtet sie, dass der Umgang zwischen Raoden und den Menschen authentisch und wertschätzend ist und muss feststellen, dass ihre Skepsis Raoden gegenüber unbegründet war. In der Nacht findet sie ihr Seon Asche, das sie bereits seit 2 Tagen gesucht hat. Bevor sie ihn losschickt, um Informationen aus Kay zu sammeln, ruft ihr Vater sie durch dessen Seon an. Für ihn ist die Sache ganz klar. Arilon ist gefallen, Sarene muss nach Hause und die Armee in Alarmbereitschaft gesetzt werden. Und wie bei den vergangenen Telefonaten bekräftigt Sarene auch diesmal, dass sie bleibt, weil sie die Hoffnung noch nicht aufgegeben hat. Raten hatte wieder alles unter Kontrolle. Wie ein Held aus den alten sfordischen Epen war er in die Unterwelt hinabgestiegen, körperlich, geistig und spirituell, und war als stärkerer Mann zurückgekehrt. Er bringt nun Dilaf wieder auf Spur. Es gibt keine geheimen Andachten mehr und den Großteil seiner Odiven muss Dilaf entlassen. Dafür bekommt er den Titel des Oberatheten der Kapelle. Dilaf wettert zwar immer noch gegen die Elantrier und brennt dafür, sie zu vernichten, doch für Raten ist dieses Thema im Grunde erledigt. Er braucht sie nicht mehr. Er hat schon die nächsten Pläne und die drehen sich um Sarenes Heimat Theod. Raoden verbringt die nächsten Tage fast ausschließlich mit Sarene. In einem kurzen Moment ohne sie begleitet er Galadon auf die Mauern der Stadt und sie sehen, dass sich die Stadtwache vor Lord Telrys Haus positioniert hat. Um mehr zu erfahren, müssen sie Sarene befragen, die sich bisher über die aktuelle Lage in Kay ausgeschwiegen hat. Von ihr erfährt er, dass sein Vater kein König und schon gar nicht mehr am Leben ist. Sarene gibt Raoden und Galadon einen Abriss über alle Ereignisse der jüngeren Vergangenheit, angefangen von der Revolution in Duladel und der fjordischen Gefahr bis hin zu der Möglichkeit, dass Lord Telri der nächste König wird. Nach dem Gespräch offenbart sich Sarenes Seon und erhält den Auftrag, ihr umgehend Bescheid zu geben, wenn Telri zum König ernannt wird. Nicht lange danach meldet sich ihr Seon Asche. Es ist geschehen, my lady. Telri ist König. Und damit gehen wir in das Gespräch. Mein Gott.
Mein Gott, ja. Viel passiert wieder.
Also man sieht es ja schon an der Menge der Kapitel, die wir gelesen haben. Also wir haben jetzt im Grunde in derselben Seitenzahl, circa 100 waren es jetzt wieder, haben wir 12 Kapitel gelesen.
Ja.
Ich erinnere mich, am Anfang waren das eher so 5.
Ja, ja.
Ne? Also wir haben jetzt fast dreimal so viele Kapitel. Man merkt dann diese Geschwindigkeit, dieser Perspektivwechsel ist einfach zack, 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 viel schneller.
Geht sehr viel schneller, ja. Ich glaube, das hat vor allem was damit zu tun, dass gerade diese Passagen von Chaten immer kürzer werden eigentlich. Also nicht immer kürzer werden, aber ab jetzt sehr kurz sind. Das sind oftmals immer nur so 3, 4, 5 Seiten vielleicht mal. Also
teilweise sogar weniger.
Teilweise sogar weniger, ne? Und wir bekommen nicht mehr so diesen ganz, ich sag mal, tiefen Einblick auf seine Perspektive. Und in einer gewissen Weise habe ich das Gefühl, dass das bei Raoden auch zum Teil so ein bisschen so ist. Also das wird nicht so stark gekürzt, aber dennoch hatte ich das Gefühl, dass sich jetzt in letzter Zeit doch Sarene als so die dominante Figur hier rausgeschält hat irgendwie, ne? Die wir verfolgt haben.
Zumindest was so die, nennen wir es mal Screentime angeht.
Ja, genau. Ja. Was natürlich auch, ich meine, wenn man sich jetzt deine Handlungszusammenfassung angehört hat, gerade gegen Ende ist das ja auch sehr sinnvoll, sage ich mal, dadurch, dass Sarene ja sehr viel Neues kennenlernt, dadurch, dass sie nach Elantris kommt. Ne? Also das sind ja wirklich durchaus auch ein paar Seiten, wo sie quasi dann später noch kennenlernt, wie diese Zivilisation dort funktioniert, diese Mini-Zivilisation Neu-Elantris sozusagen. Ja. Ne? Sie lernt dort verschiedene Figuren kennen. Du hattest ja, oder beziehungsweise sie wird ja dann zum Beispiel eingekleidet von einer sehr netten Dame und so weiter und so fort, ne? Und macht dann eben die Bekanntschaft mit ganz viel Neuem. Und dann ist ja auch klar, dass das so seine Zeit braucht, das alles zu etablieren sozusagen und einem Leser auch wirklich das Gefühl zu vermitteln von einer authentischen Reaktion auf etwas, was wir ja eigentlich selber schon in einer gewissen Weise durch Raoden kennengelernt haben, ne, in vergangenen Kapiteln einfach. Ne? Also.
Im groberen Maße, aber nicht so detailliert, weil hier fand ich das so schön, dass, also wir haben jetzt einen Bogen geschlagen bekommen zu den Szenen, in denen Sarene quasi denen Schrott verkauft hat. Ja. Und wir wissen ja auch, was es für Schrott war. Es waren diese quietschbunten Kleider, es waren die verbogenen Nägel, es war dünnes Metall, was im Grunde nicht benutzt werden konnte für irgendwas. Und in dieser Szene, die du jetzt gerade so beschrieben hast, die sehr lang war, ist sie so Stationen durch Elantris durchgegangen und man hat diese Gegenstände wiedererkannt. Dieses dünne Blech wurde für, was weiß ich, Spiegel benutzt. Mit diesen Nägeln wurde geschnitzt oder diese Kleidung wurde benutzt, um den einfach neue Kleidung zu geben. Also das hatte so ein...
Es gibt da diesen sehr schönen Moment, ich glaube, dafür wurden die Nägel benutzt, dass da so eine Art Spielzeug draus gemacht wurde, was dann den Kindern übergeben wird. Ne?
Na, der Typ hat so geschnitzt gebaut. Damit.
Ja,
und
genau.
Er hat den Stein geschnitzt,
ja, genau,
und hat
das
Pferdchen
sowas, genau.
Und was das da war, den Kindern dann gegeben.
Was ja auch so ein romantisches Bild ist irgendwie. Ne? Sie sieht, dass da mit dem Schrott, den sie da verkauft hat, sozusagen so eine schöne, gute Tat eigentlich vollbracht wird und da junge Menschen glücklich gemacht werden.
Ja, ne? Und ich finde, das ist irgendwie so eine... Ich weiß nicht, ob das... Ich würde das als Trademark vielleicht so ein bisschen von Brandon Sanderson beschreiben, dass der Sachen etabliert irgendwann am Anfang, aber die bleiben nicht einfach so, weil die nur Worldbuilding sind, ja, sondern die haben nicht alles, aber offensichtliches, also manches davon hat einfach einen Grund später, ja, also mir wäre es jetzt nicht aufgefallen, hätte das jetzt gefehlt, dass die jetzt diese verbogenen Nägel nicht nochmal aufgetaucht wären, das wäre mir egal gewesen, aber es ist schön, weil wir so ein Vorher-Nachher-Ding haben, ja, und ich meine, das ist ja schon ein paar Seiten zurück gewesen, also schon, das habe ich schon völlig vergessen eigentlich, und dann kommt das nochmal hoch und irgendwie hat das einen coolen Effekt gehabt.
Absolut. Wir müssen, glaube ich, später dann nochmal so ein bisschen über Sarenes Eindrücke dort in Elantris reden, weil wir ja quasi die Brücke schlagen müssen, wie ist sie da hingekommen überhaupt und sowas. Ja. Ne? Ich würde ganz gerne erstmal über Chaten reden, weil der ja sozusagen die wenigste, du hattest gesagt, Screentime hier hat. Der ist ja am Anfang erstmal in Elantris und ich finde es interessant, dass es da so eine Art neuen, also der hat so ein ganz, ganz kurzes Kapitel erstmal, damit geht das hier los mit Kapitel 33. Und das sind nur so ein paar Seiten und es geht da im Prinzip darum, dass er die Mondfinsternis sieht und das sozusagen als einen Anlass nimmt, seinen eigenen Glauben nochmal zu hinterfragen. Also es geht da um diesen Part, dass die Mondfinsternis quasi ein Beispiel ist für das Bestaunen von Naturphänomenen durch zum Beispiel Jeskeren-Anhänger, also durch diese andere Religion, die ja, wo König Yadon da so einen Kult geführt hat.
Die Mysterien.
Die Mysterien, genau, richtig. Und das ist für ihn nochmal so ein Anlass, weil in seiner Sichtweise sehen diese Menschen die Mondfinsternis mit einer Mischung aus neugieriger Angst und Erstaunen. Mhm. Was sie für eine göttliche, für ein göttliches Tun halten sozusagen. Und er fragt sich, warum er selber diese gleiche Mischung nicht mehr gegenüber Yadet aufbringen kann. Also, dass sein Glaube nicht mehr so tief ist und so weiter und so fort. Und das finde ich in Bezug auf das, was dann später dann in harten Storystrang noch folgt, doch sehr interessant, dass wir hier eigentlich wieder so diese Art haben von, ja, glaube ich eigentlich noch so richtig daran? Oder ist das im Prinzip einfach nur ein rationales Mittel, um irgendwie die Herrschaft von Fjorden hier in dieser Welt herbeizuführen, ne?
Genau, und er beantwortet sich die Frage mit seiner eigenen Art zu glauben, ja? Er sagt ja, na gut, das ist, es reicht ja auch, ich muss nicht so brennen und so völlig ausflippen auf der Bühne, sondern es reicht ja auch, wenn das für mich Sinn ergibt. Und das ist ja wieder so ein Kopfding und kein Herzding, ja? Bei Dilov brennt das Herz voller gläubiger Leidenschaft und Dilov ist der Bürokrat, der denkt sich das durch und sagt, ja, das ergibt Sinn, warum auch nicht? Das würde ja bedeuten, wenn wir sagen, es gibt noch eine andere Religion, die noch mehr Sinn ergibt, dann ist der Glaube weg und dann ist die nächste dran, ja? Aber das ist jetzt einfach das, was gut passt. Mhm. Und durch diese Mondfinsternis ist, ich glaube, das ist auch so ein Ding von Ursprung jeglicher Religion überhaupt, dass die Menschen sich Sachen erklärt haben, die Welt um sich herum erklärt haben und dieses oder versucht haben zu erklären, warum ist dieser Mond da, warum ist der, wird der weniger, warum wird der mehr, warum geht die Sonne auf und so weiter. Mhm. Und dass man das nicht so naturwissenschaftlich auf die Phänomene von die Erddrehung und Ellipsenbahnen und so ein Kram zurückzuführen hat, sondern einfach sagen, es müssen höhere Mächte sein, als wir das sind und nennen wir sie Götter. Mhm. So, die sorgen dafür und die verbinden uns, oder dieser Gedanke, dieser Glaube, der verbindet uns kleine Menschen mit der Welt um uns drumherum. Mhm. Das könnte man, glaube ich, jetzt so als Grundpfeiler von diesem Ursprungsreligionsding sagen.
Genau.
So.
Das und das Versprechen eines Erlösers, der sozusagen das Gute in Anführungsstrichen in die Welt bringt. Ne? Also das ist so ein bisschen das, was man in, also ich bin da jetzt wirklich Laie. Ne? Also
oder das bisschen. Schlechte halt, ne? Es wird halt alles erklärt.
Ja, genau, das wollte ich gerade sagen. Also das ist ja, dass Religion ja eine Art vermeintliche Antwort darauf bietet, warum es Gut und Böse in der Welt gibt. Ne? Das ist das, was man in diesen ganzen theologischen Diskussionen als Theodizee-Problem bezeichnet. Also im Prinzip ist das etwas, mit dem Atheisten gegen das Atheisten immer relativ schwer antworten können, weil von christlicher Seite beispielsweise das Argument reinkommt, ja, woher wissen wir denn, was moralisch gut und was moralisch schlecht ist? Gibt es da nicht irgendjemanden, irgendeine höhere Macht, die das irgendwann mal bestimmt hat, ne? Und in diesem Sinne ist das ja auch hier im Prinzip dieser, oder ein Teil dieses Glaubens an den Schuderit, weil man nur eben den Schuderit als das Gute, als das Richtige sozusagen interpretiert, wohingegen andere Religionen oder Auslegungen davon oder so weiter und so fort dem entgegenstehen sozusagen und dann dementsprechend das Böse in Anführungsstrichen repräsentieren, während die andere Seite vom Gegenteil überzeugt ist.
Ja.
Ne? So, also das ist ein Teil davon.
Ja, du hast jetzt gerade gesagt, dass es scheinbar Antworten liefert und ich würde so weit gehen, das scheinbar wegzunehmen, denn ich glaube, für die Leute selber, die einen Glauben haben oder auch keinen Glauben oder was auch anderes haben, Ausprägungen haben, sich die Welt erklären, die haben Antworten. Ja. Das ist nicht immer die gleiche Antwort und das ist auch keine Antwort, denen andere jetzt zustimmen würden. Jetzt bleiben wir jetzt mal beim Buch und sagen hier, okay, die Antworten vom Schuderit sind nicht die Antworten, die der Schukorat da irgendwie sagen würde und umgekehrt. Aber für die Leute, die daran glauben, sind das Antworten, sind das Erklärungsmuster, Modelle für die Welt.
Ja, das scheinbar war ein persönlicher Kommentar von mir sozusagen.
Ach so, ja, okay, gut.
Aber für die Menschen ist es natürlich genauso. Richtig,
genau, und das ist ja so das Grundproblem hier. Wir haben hier so ein Glaubenskrieg. Der Krieg ist noch nicht ausgebrochen, aber es läuft schon irgendwie darauf hinaus. Ne? Und du hast halt zwei Parteien, bei der jede sagt, also zu 100% davon überzeugt ist, dass ihre Haltung, ihre Ansicht, ihre Sicht auf die Welt, ihre Brille, die sie aufhaben, die einzig wahre ist. Fertig. Ja, und ob das der Schukorat ist oder der Schuderit ist, das sei mal dahingestellt, im Grunde ist es bei beiden das Gleiche, ja, vielleicht ist der Schukorat in dem Fall, bei dem Buch jetzt hier, vielleicht nicht ganz so kriegerisch ausgelegt, vielleicht war er es nie und der Wirn hat ihn einfach nur benutzt, um ne, im Glauben des Gottes, Kriege zu führen und so weiter, kennen wir ja alles. Aber im Grunde ist die Haltung, ja, pass auf, eigentlich, es geht hier um so eine Koexistenz letztendlich, ne? Kriegen wir nicht irgendwie beides hin, weil wir teilen uns eine Welt, aber wir müssen uns ja nicht die Weltsicht teilen. So, du kannst ja deine haben, kann meine haben. Ja, so.
Genau, richtig. Und aber Harten ist jetzt an diesem Punkt erstmal nicht so 100% davon überzeugt. Was ich finde, was man auch daran sieht, an so einem Detail im Prinzip, dass er auch, also er hat ja jetzt die ganze Zeit dann eben vor diesem Stadttor verbracht und hat auch nicht gegessen, sondern die ganze Zeit nur gebetet. Und jetzt isst er aber diese Vorräte auf.
Die, ne? Verfaulten Vorräte.
Die verfaulten Vorräte. Ne? Mhm. Was er auch sich auch so ein bisschen rational erklärt im Sinne von, ja, man muss ja essen, er ist ja kein wirklicher Elantrier sozusagen, und gleichzeitig schützt ihn das ja auch vor den Angriffen von den Schergen von Shaor. Und gleichzeitig zeigt es aber auch, finde ich, durchaus so ein bisschen, dass er eben nicht dieses Vertrauen hat, ja, okay, mein Gott bringt mich hier schon irgendwie durch. Ich muss das nicht essen, weißt du? Ich muss einfach nur warten. Sondern es ist in meinen Augen schon so eine Art von, okay, ich muss mich trotzdem auf mein irdisches Selbst irgendwie beziehen und muss diesen Körper, diese Hülle sozusagen trotzdem noch befüllen, damit ich weiterkomme hier mit meinem
Ich habe das so gelesen, dass er nicht daran glaubt oder also nicht der Meinung ist, Yadet hat ihn erlöst von dem Elantria-Sein.
Ja.
Erklärt sich das ja ganz anders. Er erklärt sich das ja, dass Yadet ihm, sagen wir, die Idee gegeben hat, dieses Gift zu nehmen und auf diesen Weg gebracht hat. Das ist ja, da ist ja sein Glaube begründet, nicht in der Heilung des Elantriarismus.
Genau, das kommt dann im nächsten Kapitel, aber an dem Punkt ist es weiß man das noch nicht so richtig, ja. Finde ich. Ne? Oder ja. Kommt man zumindest, oder bin ich auf die Idee gekommen. Aber wir können ja gleich mal darüber sprechen. Genau, also er kehrt ja dann zurück. Er wird ja wieder, er verwandelt sich ja zurück in einen, ja, normalen Raten, wie er halt so ist, ne, einen normalen.
Nach fünf Tagen,
genau. Er hat vorher noch so ein paar Fieberfantasien von Dilaf und Erinnerungen an die Todesqualen, die er in seiner eigenen Akademie dort durchschritten hat, in Dakor. Mhm. Da bekommen wir in dem Zuge dann auch nochmal wieder aufgedröselt, wofür diese verschiedenen Akademien sozusagen waren. Also Wrathbone, für die Attentäter, Fjeldor für die Spione und Dakor für die Dämonen. Ja, das war
das fand ich gut.
Ja, genau.
Ja, Dakor ist gut.
Genau.
Ja. Und dann, ich habe da so ein Bild gehabt wie diese Ausbildungsstätte der Harkonnen bei Dune, weißt du, die sind auf irgendeinem düsteren Planeten, irgendwie nur Krieg, Tod, irgendwas gepaart mit so ein bisschen die Spartaner hier von 300, weißt du. So,
ja, genau. Und dann so gedrillt und ja, genau. Alle machen gleichzeitig Liegestütze und sowas, ja, bis in die Ewigkeit.
Übelste 8-Packs, ja.
Genau. Und dann kehrt er zurück. Und seine Heilung wird ja als so eine Art göttliche Fügung von allen gesehen. Und er promotet das ja auch selber.
Der verkauft das total. Das ist sowas von.
Wo wir auch wiederum bei diesem Thema von Schauspielern sind. Ne? Also er ist nicht so 100% davon überzeugt erstmal, aber er macht erstmal dieses Bild auf sozusagen. Er performt im Prinzip. Ne? Ja. Er performt, als hätte das jetzt tatsächlich Yadet gemacht. Und genauso wie du schon gesagt hast, ist es ja, erklärt er sich das ja nicht damit, dass sozusagen Yadet ihn zurückverwandelt hat. Kann er ja auch gar nicht, weil er weiß ja, das ist quasi durch eine Chemikalie, die er genommen hat, passiert. Mhm. Aber dass er überhaupt befähigt wurde, diesen Plan zu schmieden, das ist dann der große Einfluss von Yadet, genau.
Und das ist irgendwie so eine clevere Herangehensweise, weil er damit ja so diese sich so ein bisschen unantastbar macht für sich selber. Mhm. Dieses Argument kann er keinem vorbringen, ne? Dass wenn das rauskommt, dass er Gift genommen hat, dann ist das hinfällig.
Genau.
So. Ja. Aber für sich selber kann er das gut reflektieren, also so sich gut erklären und rechtfertigen, dass er immer noch auf dem Weg von Yadet ist, auch wenn er quasi mit Gift betrogen hat, einer zu sein und so weiter und so fort.
Das finde ich
ganz gut.
Ja. Und das ist ja dann wiederum doch wieder so eine Reetablierung eigentlich seines Glaubens dann, ne? Also das ist ja dann wirklich
also eine ganz abstrusen Level irgendwie.
Ja,
ne?
Genau. Also ich hatte nur das Gefühl, dass sein Glaube voll wieder da ist und diese Zweifel eigentlich nur noch so im Hinterkopf vielleicht irgendwo noch bestehen. Aber sie werden eigentlich nicht mehr artikuliert hier von ihm, ne? Also das ist eigentlich ist er jetzt wieder voll drin und er sagt ja dann auch, dass er ja Dilaf jetzt quasi wieder überlegen ist, weil sein Glaube jetzt wieder so stark zurückgekehrt ist, dass Dilaf ihn dann nicht mehr überragt sozusagen. Ne? Das war ja vorher dieser große Punkt, dass er sich ja sogar gefragt hat, ob Dilaf nicht der bessere Anführer dieser deretischen Kapelle wäre, weil der ist ja viel tiefer drin sozusagen.
Ja, also sein Selbstbewusstsein ist wieder da. Ja. Und das war ein enormer Ego-Boost, den er da jetzt hinter sich hatte. Mhm. Und jetzt kann er wieder mit Stolz seine rot glänzende Rüstung tragen und klirrend durch Kay laufen.
Ja, genau. und reetabliert dann entsprechend auch seine Macht in der Kapelle. Er weiß der Dilav dann auch zurecht, dass er seine Gedanken zwar so äußern kann bezüglich der Elantria, aber er sagt ihm ja explizit, dass er nicht mehr darüber predigen soll, weil dieses Thema ja im Prinzip jetzt gegessen ist. Ne? Also der Hass auf die Elantria muss nicht mehr verbreitet werden. Die Leute sind auch so überzeugt vom Shuderet jetzt, allein durch die Rückkehr von ihm.
Mhm. Und was ja sein ursprünglicher Plan gewesen war, bevor dieser Elantria dort verbrannt wurde. Erinnerst du dich?
Ja,
da war ja sein Plan, okay, jetzt ist Schluss jetzt mit den Elantria, wir haben die jetzt dämonisiert und jetzt müssen wir diesen Hass, die wir auf die projiziert haben, irgendwie auf die koratischen Priester, glaube ich, die zurecht gemacht haben.
Richtig, genau.
So, und jetzt hat er es ja im Grunde.
Genau, weil er das so erklärt hat, dass er die koratischen Priester, die dann noch segnen und dann selber nach Elantris bringen und sowas, ne, genau. Und quasi Mitleid mit dieser Spezies haben, dieser neuen.
Ja.
Ne? Genau, und das reetabliert jetzt eigentlich auch so diesen Villain-Arc, den wir bei Harten so ein bisschen verloren hatten über die letzte Zeit. Ich hatte beim Lesen dieser Passagen das Gefühl, okay, Harten ist jetzt bereit, quasi der zentrale Antagonist zu werden für den restlichen Verlauf des Buches.
Gut, dass du es sagst, denn ich habe die ganze Zeit überlegt, ist er jetzt der Bösewicht oder nicht? Oder ist es eigentlich ein anderer, wird Dila vielleicht noch, oder ist es eigentlich irgendwer im Hintergrund, der irgendwie kommt noch was, aber wir haben einfach zu wenig Einsicht und Raten verfolgt seinen Plan weiter. Ich meine, gut, geschenkt, dass der das nicht blutig haben will und so weiter, aber er zieht es ja trotzdem durch.
Genau, ja. Er ist jetzt quasi bereit, wieder nicht über Leichen zu gehen, das ist die falsche Formulierung.
Nee, das will er ja nicht, ne?
Das will er gerade nicht, ja. Aber sozusagen kompromisslos den Plan durchzuziehen, dass Arelon auf jeden Fall bekehrt wird. Und er scheint auch sehr viel Erfolg damit zu haben, denn es ist ja wirklich die Rede von Massen von Leuten, die ihn da umgeben, als er zurückkehrt. Und er performt das ja und man hat wirklich auch so dieses Schauspielbild, also diese Art und Weise, eigentlich eine Stadt oder die Straßen von Kay als eine Art Bühne zu begreifen, also den öffentlichen Raum als Bühne zu begreifen, um eben gewisse Botschaften, Nachrichten, Ideologien jetzt dadurch in die Bevölkerung hinein zu transportieren.
Und es geht so viel einfacher jetzt, weil er ja im Grunde aus ein Wunder aus dem Hut gezaubert hat. Mhm. Also es ist ja man muss sich ja mal vorstellen, also diese Elantris ist ja immer dieser große Stadt am Horizont gewesen. Ne? Die wurde zwar von allen gesehen, aber irgendwie, also niemand hat drüber gesprochen. Und wir erinnern uns, alle, die zu Elantrian werden sofort in der Nacht noch dorthin geschickt. Weg, tot, raus. Wollen wir gar nicht drüber reden. Gucken wir auch gar nicht hin. Wir gucken am besten auf die andere Seite vom Horizont, damit wir das gar nicht sehen. Und es war ja schon abstrus, als Sarene da überhaupt rein wollte, um ihre Witwenprüfung zu machen. Da wurden ja Grenzen überschritten. Die gab es ja gar nicht, ja. Da sind die Leute ja ausgeflippt und die wollten ja sehen, die standen ja auf den Mauern. Also Wahnsinn, das ging nicht, hat man nie gemacht, seit 10 Jahren gar nicht. Und dann plötzlich kommt ein Elantria, der immer einer war, und ist plötzlich wieder ein Mensch. Das ist ja kaum zu begreifen für diese Menschen dort, weil das gibt's ja nicht, weil die Leute, die sie nach Elantris schicken, bleiben dort. Für immer. Die sind tot. Da kommt keiner mehr raus. Und jetzt kommt da einer raus.
Ja, man will auch gar nichts damit zu tun haben, weil das ja so ein Angstszenario ist, Elantrien über den Weg zu laufen sozusagen. Ne? Also damit wurde ja auch gespielt, mit der Angst vor den Elantrien.
Ich will nur, was ich nur verdeutlichen möchte in meinen mageren Worten ist, wie krass dieses Ereignis ist, was Raden dort aus dem Hut zaubert, mit seinen kleinen Fläschchen. Also, ne, das wusste er ja vorher. Und es geht voll auf.
Ja.
Und das Ding ist so massiv, dass das automatisch aufgeht. Also, der bräuchte gar nicht lautheits predigen, dass ihn. Alleine die Tatsache, dass er wieder da ist, ist absoluter Wahnsinn.
Er macht es natürlich trotzdem, weil er dieses Wunder einordnen muss in den Shuderet. Ne? Also
gar keine Frage. Aber würde er das nicht tun, wäre das alleine schon ausreichend genug für die Akzeptanz eines höheren Glaubens an irgendwas.
Genau.
Er könnte jetzt jeden Glauben darin einsetzen.
Genau,
und man könnte theoretisch den Shuderet mit einem Wisch wegnehmen, wenn man sagen würde, der Shu-Korat hat mich gerettet.
Richtig. Ja,
oder
genau.
Die jeskerischen Mythen haben mich gerettet. Und alle würden sofort die Schalter umlegen und sagen, ja gut, alles klar, das ist es.
Ja genau, richtig. Genau das meinte ich damit. Ne? Also er muss das dann quasi schon sagen. Und der Sieg scheint sehr nahe auf hier einmal für Harten.
Ja.
Hast du noch was zu Harten?
Na, wir haben ja noch warte mal, wir waren jetzt hier, genau. Der hat ja noch ein paar Fläschchen übrig. Also eins hat er noch übrig. 4 hat er ja bekommen gehabt. Eins hat er genommen, 2 sind irgendwie zerbrochen, nachdem man irgendwie seine Klamotten da irgendwie zusammengepackt hat. 1 ist noch da. Und dann holt er sich halt noch so einen Assassinen-Typen ran und gibt noch in Auftrag, dass letztendlich, das wissen wir jetzt schon, ja, Sarene schließlich irgendwie auch Elatrierin werden sollen.
Genau, richtig, ja. Das zum einen, also das ist natürlich auch nochmal so, verstärkt auch nochmal so diesen Villain-Arc, finde ich, ne? Also, ja, ne, das zu machen. Und genauso auch wie sein letztes Kapitel, also Khaten taucht das letzte Mal in unserer Passage jetzt hier im Kapitel 42 auf, oder seine Perspektive wird da geschildert. Genauso wie er dann am Ende noch sagt, dass er auch Pläne für Theod hat, ne? Und man weiß zu dem Zeitpunkt noch nicht, was das sein soll, aber allein, dass er schon mal artikuliert, ja, ich habe da noch Pläne für dieses andere Königreich.
Wie schnell das auch geht dann plötzlich.
Ja, ja, genau.
So, okay, das haben wir jetzt erledigt, gehen wir gleich zum nächsten über.
Stimmt.
Das wäre doch geil. Ja. So, dann können wir hier, dann mache ich halt beide fertig.
Ja, ganz genau, richtig, ja. Und dann kann er wie heißt der, dem Wirn dann später gleich 2 bekehrte Königreiche liefern. Toll, ja. Kann er sich richtig, wird er vielleicht sogar noch befördert irgendwie. Ich weiß nicht, welcher Rang nach Gjorn kommt.
Oberkjorn.
Kommt dann gleich der Wirn? Nee. Gjorne sind das höchste unter dem Wirn, oder? Oder haben
ja,
wir
ja,
noch
danach
was
kommt gleich der Wirn.
Ja,
vielleicht
genau,
okay, gibt es noch einen Mega-Gjorn oder so, aber den
Sub-Wirn.
Den Sub-Wirn.
Den Sub-Wirn, ja.
Co-Wirn.
Den Co-Wirn, genau. Mhm. Ja, nee, genau. Und ich würde tatsächlich, wenn du jetzt nicht noch weiter was zu raten hast, würde ich ganz gerne über Raoden ein bisschen sprechen, weil das im Prinzip die zweite Figur ist, die hier gar nicht so viel Screentime hat. Außer dann, wenn sie wieder bei, wenn Sarene dann zurückkommt. Da müssen wir dann ein bisschen detaillierter, glaube ich, drüber sprechen.
Ja, ich können wir gleich machen. Eine Sache zu Khaten noch. Ich fand es jetzt so rückblickend so erstaunlich, dass er jetzt mit einmal so durchzieht. Der hat ja vorher, bevor er nach Elantris gegangen ist, hat er ja ganz schön zu tun gehabt und ständig irgendwie, Teri muss da sagen, ja, sorry, ist halt jetzt nicht so aufgegangen, wir wissen noch nicht so richtig, mal gucken, vielleicht, aber Geld, das wird schon. Und Dilaf war eben da so ein bisschen im Weg und sein Glaube war, es war alles so, ah, das kommt nicht so richtig in Gang und zack ist der raus, zieht er voll durch. Da gibt's nur eine Richtung und die ist nach vorn, ja, er geht dann zurück ins Kloster, Dilaf weg, hör auf mit dem Kram, ja. Dilaf hört auf, Dilaf ist kein Problem mehr, hör auf mit deinen Odiven, kannst du feuern, einen kannst du behalten, ich mach dich zum Dingsen, ich hol die Leute ran, weißt du, ich meine,
ja,
das geht dann so plötzlich,
ja,
so.
Ich meine, es deutet sich da immer noch so ein kleiner Konflikt an, weil er ja sagt, dass, ihm aufgefallen ist, dass Dilaf das anscheinend nicht gerne macht, also ihm jetzt Recht geben und ihm sozusagen diese, also auch seine ganzen Gefolgsleute jetzt entlassen sozusagen,
ja,
die er da hat, ne? Ja. Also da deutet sich noch sowas an, aber eigentlich hat man schon das Gefühl, nee, Khaten hat das Ding jetzt unter Kontrolle.
Das ist Khaten scheißegal.
Ja, genau, richtig, ja. Da kann jetzt eh nichts mehr machen, ich bin jetzt wieder Chef im Ring.
Nee, wir machen jetzt, pass auf, eine Checkliste, wir fangen oben an und hören unten auf und das ist der Plan,
genau, und fertig. Und du machst jetzt gefälligst das, was ich von dir möchte.
Und lässt das sein, was ich nicht will.
Richtig, ganz genau. Zum ersten Mal vielleicht in dieser Geschichte.
Ja, ja, genau.
Was er natürlich auch aus einer Position der Stärke heraus macht, weil er ganz genau weiß, als jemand, der geheilt wurde und ja eigentlich auch in Dilafs Augen, ich weiß nicht, ob Dilaf da irgendwas von mitbekommen hat, dass es diese Möglichkeit gibt, jemanden auch mit so einer, mit so einem Trank zum Elantrier zu machen. Also auch in Dilafs Augen muss das ja schon eine Art Wunder sein, ne?
Das denke ich auch. Und ich finde es irgendwie erstaunlich, dass es diesen Trank überhaupt gibt oder ja, dass dieser Giftmischer so dermaßen gut in seinem Job ist, dass er genau das herstellen kann. Und ob das, also das wirkt so wie aus der Luft gegriffen. Mhm. Was ich meine, so der kam nicht nochmal, wir wissen nichts von dem oder das ist nicht bekannt, dass das schon mal vorgekommen ist oder es gibt Legenden, die besagen, dass es auch falsche Elantrier gibt und so ein Kram alles. Mhm. Der ist einfach da, den ruft Dilaf an, den ruft Khaten an und sagt, ich hätte gerne das genauso, ja. Ich möchte gerne Elantrier sein, ja. Und der sagt, klar, mache ich.
Ja, und es wird auch artikuliert übrigens, dass es auch die Möglichkeit gegeben hätte, diese Frist von 5 Tagen rauszulassen. Wird auch noch gesagt. Also theoretisch kann man auch jemanden quasi, man macht die ja nicht komplett zum Elantrier sozusagen, sondern es ist ja nur so eine
Das hat der Giftmischer gesagt?
Nee, das hat Khaten irgendwann mal zwischendrin nochmal artikuliert, ja, für sich, ja. Also dass es diese Möglichkeit auch gegeben hätte. Also in seinen eigenen Gedanken, er hat mit sich selbst gesprochen dann halt. Ne?
Ah, interessant, das habe ich gar nicht mehr auf dem Schirm gehabt, ja.
Das heißt, diese Möglichkeit, jemanden immer zum Elantrier zu machen und quasi diesen Effekt, den die Shaot ja sowieso, ja, macht, ja, dann den kann man quasi auch nochmal dann auf diese physikalische, chemisch-physikalische, naturwissenschaftliche Art und Weise herstellen sozusagen.
Ja, okay, okay, okay.
Was ja dann auch wiederum die Reort generell oder auch die Schauort, ich nutze es so, die im Prinzip als sehr ähnliche Begriffe sind, aber
ist es nicht, ne?
Ist es nicht, ne? Nee, Reort ist dieses Ereignis von vor 10 Jahren und die Schauort ist das individuelle, die individuelle Verwandlung, dass man ja auch diesen Zustand, den zum Beispiel Raoden und Galadon ereilt, von dem sie ereilt worden sind, dass man auch den quasi dann durch so einen Trank herstellen kann, ne? Also im Endeffekt, das ist also im Prinzip das, was wir jetzt gesehen haben anhand von Raten, hat ja wirklich so bei mir zumindest den Eindruck gemacht, ja okay, das geht mal für 5 Tage und dann ist aber auch wieder gut, dann kehrt sich das wieder um, ne? Aber anscheinend kann man das auch unendlich lang machen.
Da muss man ja überlegen, wenn man das jetzt so weiterdenkt, wie mächtig denn diese Gifte auch sein können oder diese Tränke, Absude oder was auch immer, wenn der das jetzt so auf Bestellung sowas herstellen kann, also so sehr explizit und dann auch noch getimed auf 5 Tage, ist ja schon, das kommt ja auf den Mikrometer an, was da reinkommt.
Absolut.
Meine Frage wäre, was kann man denn noch machen?
Ja.
Kann man denn zum Beispiel jemanden als wahren Elantria darstellen lassen, der so ein bisschen irgendwie leuchtet, weil was auch immer da passiert oder sowas, weißt du?
Klar, also es rückt auf jeden Fall diese ganze Magie, die wir haben, schon in so ein Licht von, das kann man auch irgendwie mit rational begründeten Effekten, Tränken und so weiter und so fort herstellen auf seine Art und Weise. Ne? Und es stellt natürlich auch die Frage, inwiefern ursprünglich so etwas wie Elantris, inwiefern diese ganze Verwandlung, der Verfall und so weiter und so fort, dann nicht irgendwie sich auch rational begründen lassen und eben nicht der Einfluss von irgendeiner mystischen Kraft sind.
Ja, und ich glaube, wir sind auf dem Weg rauszufinden mit Raoden, ne, da schaffe ich jetzt mal eine
Brücke,
dass diese Magie wird ja irgendwie als wie eine Art Naturphänomen schon beschrieben.
Ja.
Also es ist ja nicht einfach, okay, da gibt es den Äther um uns drumherum, aus dem wir die Macht ziehen oder irgend so ein Kram, sondern wir hatten das, glaube ich, das letzte Mal, das beschrieben wurde, da gibt es irgendwie ein Gefäß, das stellen wir uns mal so vor, und da ist das Aondor drinne und es drängt nach außen. Und es kommt nur in bestimmten Formen nach außen, um dann seine Macht irgendwie zu haben. Ne? Also das, und jetzt haben wir ja Raoden, der irgendwie ja scheinbar so ein Gefäß ist, aus dem die Macht raus will. Und er beschreibt es auch irgendwie wie so eine Art Fieber. Ja, wie so eine, sagen wir, manchmal sagt man ja so, ja, das Fieber muss durch den Körper durch und dann ist es raus, dann ist man wieder gesund, so in der Nummer. Und irgendwie habe ich hier den Eindruck, dass es hier so ähnlich ist. Da muss irgendwas da. Da ist so eine Kraft, das ist wie so eine Windkraft oder die Kraft von Wellen oder irgendwas, was in der Natur verbunden ist.
Ja, genau. Also wir hatten es beim letzten Mal ja schon auch davon, dass diese Kraft auch so wirkt, als hätte sie quasi eine eigene Persönlichkeit, weil ja davon gesprochen wird, dass sie raus will. Ne? Dass sie irgendwie einen Weg raussucht, als ob das quasi eine Art Wesen ist, ne? Oder eine Flüssigkeit mit so, jetzt rede ich wieder biologisch, so Mikroorganismen.
Also wir haben ich habe ein diffuses Bild davon vor Augen, ich kann es nicht richtig beschreiben und greifen auch nicht, aber es ist nichts. Das ist sowas Ähnliches wie, ich weiß, es hakt jetzt vielleicht der Vergleich, aber es gab ja bei Star Wars Episode 1 dieses Dings mit den Medichlorianern oder sowas, die da irgendwie für die Macht zuständig sind. So in der Richtung kann ich mir das vorstellen.
Das Beispiel hatten wir, glaube ich, irgendwann schon mal in der Folge tatsächlich auch aufgemacht, also diesen Vergleich, ja, also dass man ja in der sozusagen, wir sind gleich wieder weg von Star Wars, aber dass man in der alten Star Wars Trilogie ja auch diese mystische Macht hat, die sich nicht erklären lässt so richtig, also nicht auf einem rationalen Wege, was ja dann in der mittlerweile ja mittleren Trilogie dann wiederum so verwissenschaftlicht wird, ne, so rational erklärbar gemacht wird, es gibt da so Mikroorganismen, die man quasi bündeln kann und dann entstehen bestimmte Effekte, wenn ich mich so konzentriere auf eine bestimmte
Und ich glaube, Qui-Gon Jinn konnte die auch messen, der hat irgendwie so ein Messgerät dabei gehabt oder sowas, ja.
Ja. Ja, irgendwie so, genau, ja.
Gut, das war's mit Star Wars.
Genau, aber genau das wird hier auf eine Art und Weise gemacht, ne, also das ist quasi so eine Art naturwissenschaftlich erklärbare Kraft ist, was ja auch nochmal, oder so eine Art Lebewesen, was ja auch nochmal erklärt, warum diese Schmerzen, die Raoden hat, oder dieses Aufleuchten auch so in Wellen ankommt, ne? Weil man sich ja dann wiederum auch erklären kann, ja, so ein Wesen, das hat ja nicht unendlich Kraft. Das bündelt einmal all seine Kraft und versucht rauszukommen, dann muss es sich wieder erholen und dann bündelt es sozusagen wieder ihre Kraft und ein paar Stunden später oder so geht's
für den nächsten Versuch.
Für den nächsten Versuch, genau.
Ja, und das ist ja untypisch, weil wir ja gelernt haben ab, was weiß ich, Seite 1, Minute 1, Raoden in Elantris, dass die Schmerzen im Grunde dauerhaft sind.
Ja, ganz genau.
Einmal da, immer da. Das heißt, er jetzt nach wie viele Seiten, 700 irgendwas, spürt er immer noch den Schmerz vom angestoßenen Zeh von Seite 5.
Absolut.
Oder so. Muss man ja, das, und aufgeschichtet, aufsummiert mit allen anderen, die dazukommen.
Absolut, ja.
Und das Ding ist jetzt irgendwie ein bisschen anders.
Ja, wir hatten ja beim letzten Mal schon auch dieses Spiel mit dem Gedanken bei Raoden, dass er ja schon antizipiert, dass er irgendwann mal in diesen Tümpel, in diesen See reingeworfen wird.
Und ich hab's gesehen, das ist, steht wirklich Tümpel da. Ich dachte, ich werde nicht wieder.
Genau. Ja. Ich glaube, wie gesagt, das erste Mal, als wir diesen Tümpel von ihm mitbekommen haben oder präsentiert bekommen haben, ist noch wirklich von einem See die Rede, aber in der letzten Folge war es ein Tümpel. Ja, genau.
Ja. So und diesmal auch wieder. Diesmal habe ich es erkannt.
Ach ja, jetzt auch wieder, genau. Genau, also er spielt schon mit diesem Gedanken, okay, irgendwann werde ich wahrscheinlich da mal rein müssen, weil die Schmerzen sind quasi unerträglich. Seine Schmerzen sollen auch wesentlich stärker sein als die von allen anderen, was sich wahrscheinlich durch dieses versuchte Ausbrechen des Arondors erklären lässt. Ne? Also es wird ja an ein paar Stellen erwähnt, dass es relativ unüblich ist, dass man so schnell schon so starke Schmerzen hat, dass man quasi auch schon die Erlösung herbeiruft, sozusagen. Also die Schmerzen sind deutlich stärker als jetzt bei Karatar beispielsweise oder so, ne?
Ja.
Und er spielt ja jetzt auch schon hier mit dem Gedanken, ich glaube, das ist in einem Gespräch mit Galadon, erklärt er das, in Karatar, genau, dass er ja das Wissen sozusagen um das Arondor auch weitergeben muss, damit sein Erbe fortgetragen werden wird. Sollte er dann wirklich sich dann in diesen See hineinbegeben. Ja.
Ja, aber für ihn ist es ja erstmal gut, dass er so einen Ausweg hat. Ne? Bisher vor dem See, ich benenne den jetzt als See, das ist für mich kein Tümpel, war ja das Ende war dieser Saal, wo die Hoets lagen und rumgejammert haben. Und jetzt gibt es ja diesen See und das ist für ihn erstmal noch so, naja gut, am Ende gehe ich da rein. Da, wo er Saolin reingelegt hat, seinen Leibwächter.
Genau, richtig. Was ja auch mit einem anderen Storystrang sozusagen innerhalb dieser ganzen Ereignisse in Elantris, den wir jetzt hier quasi auch an ein Ende geführt bekommen haben, ganz gut sehen kann. Weil Shaor ist ja tot jetzt, ne? Wurde ja geköpft.
Die wurde geköpft, stimmt, ja.
Genau, Shaor wurde geköpft und die ihre früheren Diener haben ja den Kopf zu Raoden gebracht. So nach dem Motto, hier, sie ist tot. Können wir jetzt bei euch mit dabei sein? Also sie artikulieren das nicht, sie sagen das nicht.
Die Perücke haben sie gebracht.
Die Perücke. Ja, stimmt.
Und einen Stein.
Du hast recht, ja, die Perücke haben sie gebracht.
Ich dachte, die haben einen Kinderkopf, einen abgehackten Kinderkopf reingelegt.
Stimmt, das habe ich jetzt gar nicht mehr so in Erinnerung. Aber die Perücke war es. Die goldene Perücke, genau. Und man merkt aber, oder Raoden merkt dann aber, dass mit diesen Menschen eigentlich nicht mehr so viel anzufangen ist, weil sie quasi alles an ihrer Menschlichkeit verloren haben im Endeffekt. Er vergleicht sie mit so nützlichen Haustieren. Also er kann ihnen so niedere Aufgaben geben, die erfüllen sie auch. Also irgendwie mal irgendwas halten oder irgendwie mal sich gegen einen Felsen stemmen, damit irgendwie, keine Ahnung, eine Hütte gebaut werden kann oder sowas. Ja. Ne?
Auch über Stunden, ne?
Über Stunden hinweg, genau. Es ist jetzt nicht mehr so, dass man wirklich Menschen aus ihnen machen kann oder dass deren Menschlichkeit zurückkommen kann. Und das ist zum einen der erste Punkt, an dem Raoden wirklich merkt, okay, es gibt auch Menschen, mit denen ich das nicht machen kann sozusagen, also denen eine Aufgabe geben und sie finden wieder einen eigenen Sinn im Leben und können selbstständig sozusagen wieder denken und so weiter und so fort.
Kocht dein Essen selber und so.
Genau, richtig, das hatten wir beim letzten Mal. Und das zeigt ihm aber auch, was theoretisch aus ihm mal werden könnte, ne? Und bei ihm wahrscheinlich auch wesentlich schneller gehen könnte als bei allen anderen drumherum durch diese zusätzliche Last, dass er so ein Gefäß für das Arondor ist dann sozusagen.
Ja, und irgendwie sind die ja auch so eine Zwischenexistenz zu dem, was die neue Elantria jetzt sind und das, was sie werden, wenn sie Hoheads werden, die ja nur liegen und nur jammern und nichts mehr machen können, sind diese Barbaren irgendwas wie, naja gut, wir funktionieren jetzt einfach mal und offensichtlich sind wir auch in einem, auch die glauben an Götter, ne? Also ganz ursprünglich, ne? Da ist nichts mit intellektualisiertem Glauben irgendwie, sondern es ist einfach, okay, der Typ gibt uns Essen, das ist jetzt unser Gott. Fertig. Mhm,
ganz genau.
Der herrscht jetzt über unser Leben. Und damit wir das bekommen, machen wir alles, was er sagt. Mhm. Weil das war ja vorher auch so bei Shaor, ne? Holt mir Essen, dann sind die losgezogen und haben Essen geholt. Ganz einfach.
Fand ich übrigens, ich hätte gedacht, dass das mit Shaor noch eine Weile geht, tatsächlich.
Ich dachte auch.
Wurde sehr schnell abgehandelt.
Und auch irgendwie so offscreen, so, weißt du, so im Off irgendwie erledigt nochmal so. Ja.
Ich meine, dadurch, dass das oder daher, dass das vorher eigentlich so etabliert wurde als, ja, das ist so eine Art göttliche Gestalt für die anderen, die hat diese goldene Perücke, das ist sogar die Tochter von Herzog Telri.
Ja.
Ne? Also es war ja wirklich auch ein Ding, als man gemerkt hat, ja, das ist eigentlich nur so ein kleines Mädchen, was angebetet wird. Dafür ging das jetzt schon ganz schön, also ich will jetzt keine Kritik oder sowas äußern und so weiter und so fort, ne? Mich hat es jetzt nicht groß gestört, aber für das Mysterium, was daraus gemacht wurde zwischenzeitlich, wurde es schon ganz schnell abgehandelt.
Oder? Das finde ich auch. Also wir haben sich ja mehrfach angeschlichen und geguckt und beobachtet und wer ist Shaor und so, ne? Dann waren die dort und haben die gesehen und das, also die haben ja versucht, irgendwie mit ihr da irgendwie ins Gespräch zu kommen und die Barbaren ran zu holen und die waren eine große Gefahr, die Barbaren haben angegriffen und so. Es war, ist ja ewig lange gewesen, diese Nummer und auch beschützt vor, Sarene beschützt vor den Barbaren, als sie da ihre Nahrung gebracht hat und so weiter und so fort. Und dann ist so im Off, ist einfach das Problem erledigt worden. Das spricht so ein bisschen, oder es, das zeigt so ein bisschen, wie diese Barbaren irgendwie unterwegs sind. Ja, darüber haben wir jetzt gerade gesprochen. Dafür ist es interessant, dass es so einfach ist und dass vielleicht Raoden auf manche Sachen einfach keinen Einfluss hat. Oder nicht, zumindest nicht direkten Einfluss. Ne? Der hat nicht dafür gesorgt, dass Shaor sich geändert hat und gesagt hat, nur gut, Leute, dann schließen wir uns den an, sondern er ist irgendwie an den Rand gegangen und hat bei denen dafür gesorgt und dann hat das so. Also wenn man es aus der Perspektive betrachtet, ja, okay, finde ich es interessant, aber für den, der Effekt war tatsächlich ein bisschen unterwältigend.
Ja, ich meine, Shaor war jetzt keine besonders komplex gestaltete Figur, ne? Da wurde ja
gar nicht.
Beim zweiten Mal, also als in der letzten Episode, die wir besprochen haben, sind die ja dann in Shaors Palast sozusagen rein, haben dieses Essen fallen lassen und dann sind sie auch schon wieder raus. Die Barbaren waren abgelenkt und so weiter und währenddessen hat Shaor ja gesagt, tötet sie. Und die haben das dann einfach nicht mehr gemacht, weil die Barbaren sich dann quasi auf das Essen konzentriert haben und so. Also die war eigentlich nur noch so, sie wurde ja auch halt, ne, als Tochter von Herzog Telri, ne, man hat so ein bisschen den Eindruck, so ein verwöhntes Skirr gewesen früher mal irgendwie vielleicht, ne, also auch in diesem Prunk gelebt dann, den der Vater ja auch gemacht hat.
Es gab ja auch keine Dialoge zwischeneinander. Wir wissen ja auch gar nicht, wie die redet oder ob die sprechen kann oder wie die, was weiß ich.
Na, dass sie sprechen kann, wissen wir.
Nein, aber wie die aber, so spricht.
Ach so.
Die hat ja nicht gesagt, guten Tag, wer bist denn du jetzt hier, mein Name ist so und so, sondern das war ja.
Ja, tötet sie, bringt mehr Essen. Das mehr war es nicht.
Mehr war es nicht, die da auf dem Gold gesessen hat, oder was?
Genau. Es hatte so was von einer.
In der Bank, in einem Tresor war sie doch, ne?
Ich war mir jetzt gerade gar nicht sicher. Ich wollte gerade Bank sagen, hab's dann vermieden, aber du hast das jetzt auch gesagt. Doch, es war eine Bank.
Okay, gut. Ja, genau. Also die hatte im Grunde, im Gegensatz zu Karata und dem Ahnden, also wie er sich da genannt hatte, die hatten ja noch sowas wie, da hat ja Karata noch mehr Backstory und mehr Tiefe gehabt, als Ahnden zum Beispiel, der ja am Ende gesagt hat, gut, dann lassen wir das und ich schnitze jetzt hier so ein bisschen, war ja Shaor gar nicht. Ja, das ist gut, na dann.
Ja,
Problem ist einmal gelöst.
Richtig. Ja. Wir können noch vielleicht bei Raoden über die Schleimschicht sprechen.
Ja.
Das ist, glaube ich, noch so, wäre jetzt bei mir zumindest so der letzte wichtige Punkt, den ich mir noch notiert hatte. Mhm. Also, dass wir erfahren, es gibt anscheinend diese Art Schicht, die auch dafür sorgt, dass die Elantria, also nee, nicht dafür sorgt, dass die Elantria leuchten, aber dieses Leuchten auf jeden Fall stark verstärkt nochmal. Was dann allerdings ins Gegenteil verkehrt wurde und was dann sozusagen die Erklärung ist, warum wir überall diese Schleimschicht sozusagen auf dem Boden von Elantris haben. Ne? Also das sind so Pilze und diese Pilze wurden ursprünglich mal angelockt von dem Leuchten der Stadt. Mhm. Ne? Und ist dann sozusagen, weil alles leuchtet in Elantris, sind diese Pilze dann auch überall drauf sozusagen und haben dieses Leuchten verstärkt.
Die müssen überall gewesen sein.
Die müssen auf den Menschen gewesen sein und für die Menschen muss das ja irgendwie okay gewesen sein.
Auch, auf den Menschen auch, ja?
Ja, hat das Leuchten sozusagen von der Stadt und von den Menschen verstärkt. Und das ist dann ins Gegenteil verkehrt worden. Deswegen haben wir jetzt überall diese Schicht.
Also im Grunde ist der Schleim ja nicht neu. Mhm. Also, dass es ein Schleim ist, ja, okay, weil das einfach alles verrottet ist. Mhm. Aber dass halt alles bedeckt ist, ist nicht neu.
Das ist nicht neu,
genau. Das war die ganze Zeit schon so. Weil, offensichtlich ist das alles da gewesen, es hat niemanden gejuckt.
Genau. Und auch das wird biologisch erklärt.
Ja,
ne? Also
ganz genau.
Mit Pilzen und, ja. es gibt ja dann sogar diese ganz kurze Abhandlung, was ich glaube, Raoden sagt das oder Galat, bin mir gerade gar nicht sicher, dass es bestimmte Pilzsorten gibt, die von Licht angezogen werden und deswegen verbreiten sich diese Pilze in der Landriss. Ja.
Na klar.
Ja, genau. Natürlich. Logisch. Ne? Also wieder eine rationale Erklärung, die nichts Göttliches, Religiöses oder sonst was an sich hat erstmal. Ne?
Nee, oder einfach eine Verbindung hat zwischen etwas Magischem und aber einem Effekt in der Natur.
Ja, ganz genau.
So, das hängt irgendwie alles zusammen. Das fand ich ganz nett. Und es heißt ja auch, dass, oder es könnte zumindest heißen, dass diese geheime Bibliothek, die sie da gefunden haben, da wissen wir, die unterirdisch ist, mit dem Weg zum See, da war ja nichts mit Schleim bedeckt. Ja, und da können wir ja davon ausgehen, dass das nicht geleuchtet hat. Das heißt, irgendwie waren da keine Aonen tätig oder das war so ein bisschen weg von irgendwas. Das wissen wir jetzt auch noch nicht so richtig. Mhm. Vielleicht finden wir das noch raus. Also die halten sich auf jeden Fall ziemlich oft da unten auf. Also Raoden zumindest, wenn er da seine Bücher studiert.
Genau, richtig, ja. Es wird ja dann relativ viel gelesen. Das haben wir, macht ja später Sarene dann auch, ne? Sie liest ja dann Bücher über politische Theorie vor allem. Also die interessiert sich für diesen ganzen Auen-Dor-Kram und so gar nicht. Sie hält das ja auch alles für Quatsch, ne? Sagt mir ja dann später, hier, du glaubst noch an den Kram und so, ne? Aber da unten, ja, gut. Ich weiß nicht, ob es dann tatsächlich vielleicht in Innenräumen generell in Elantris anders war, weil die dunkler sind. Oder vielleicht, bin mir gar nicht sicher. Aber so wie ich das verstanden habe,
war das überall.
Vielleicht das alles, ne?
Ja, weil die haben, mussten ja auch zum Beispiel die Kapelle und so ein Kram, mussten die ja auch von innen säubern.
Ja, stimmt. Ja, stimmt.
Und es wurde ja auch gesagt, dass die Elantria damals auch schlafen konnten, trotz dieses ganzen Lichtes, weil es muss ja alles geleuchtet haben. Die selber leuchten, die Wände leuchten, die Straßen, der Boden, die Decke, es ist alles irgendwie hell die ganze Zeit.
Ja.
Deswegen kann man davon ausgehen, dass es überall irgendwie an war.
Ja, ganz genau. Ja. Nee, dann ist das wahrscheinlich doch so. Also, dass quasi alles trotzdem geleuchtet hat und auch, ja. Also gibt es im Prinzip noch keine wirkliche Erklärung dafür, warum das in der Bibliothek nicht so war. Also die kann auf jeden Fall dann nicht geleuchtet haben im Endeffekt so.
Ne? Nee, nicht die, also innerlich. Die geheime Bibliothek nicht.
Genau, richtig, ja. Genau, wollen wir mal, ja?
Die finden, das muss man nochmal sagen, Galadan und Raoden finden einen Weg nach oben auf die Stadtmauern. Mhm. Ne? Um einfach zu gucken, die haben lange geguckt und immer mal geschaut, wie kommen wir denn da hoch, weil eigentlich wissen wir ja, die Mauern sind nicht dafür da, um irgendjemanden abzuhalten oder festzuhalten, sondern die sind halt einfach irgendwie da oder was? Oder ist Teil von irgendwas?
Ja.
Das heißt, die müssen irgendwie begehbar sein, weil von außen sind die begehbar, also gehen wir auch davon aus, die sind ja nicht geschaffen, uns drinnen zu halten. Also müssen die auch von innen begehbar sein. Und irgendwann finden sie einen Weg durch irgendeinen Turm, den sie dann irgendwie nach oben gehen.
Genau.
Können mal so ein bisschen einen Blick auf Kay werfen.
Genau, das ist dann später auch in Kapitel 40 ist das, ne? Wenn quasi Sarene dann auch zurück oder nach, genau, wenn Sarene nach Elantris kommt, ist das, ne? Also die blicken dann da oben auf Kay auch und wundern sich, warum beim Anwesen von Herzog Telrey die ganzen Stadtwachen sind, die eigentlich die Mauer bewachen müssten, ne? Und das klärt sich ja dann später sozusagen noch, ne? Aber ich glaube, wir müssen erstmal diesen Weg von Sarene sozusagen machen, bevor wir dann dazu kommen. Genau, es geht ja los mit einem Gespräch zwischen Sarene und ihrem Vater. In Kapitel 35 haben wir das erste Mal Sarene. Die sprechen dann über verschiedene Dinge im Endeffekt. Also Sarene soll auf jeden Fall zurückkommen.
Wie immer.
Wie immer, genau, richtig. Und sie weigert sich allerdings, weil sie mittlerweile Arelon auch als ihr eigenes Land in einer gewissen Art und Weise begreift. Ne? Also sie hat eine gewisse Bindung aufgebaut zu diesem Land und möchte jetzt diese politische Ehe eingehen mit Royal, um ihn dann zum König zu machen sozusagen. Ne? Also es geht darum sozusagen erstmal den Aufstieg von Herzog Telrey zum König zu verhindern. Das ist der Punkt. Und deswegen möchte sie jetzt ihre zweite Hochzeit eingehen. Oder nee, ihre erste Hochzeit eingehen.
Dieser Plan ist ein bisschen kommt ja dann später. Das wissen wir während des Gesprächs mit dem Vater noch nicht.
Ah ja.
Das ist, sie hat ja erst mit dem Vater und da erfahren wir erstmal, dass auch hier im Off sich König Yadon das Leben genommen hat im Gefängnis und dass es mit Lord Eonde zu tun hat. Der ihm gesagt hat, nur gut, Feierabend jetzt hier, das ist, mach's so, das ist der Rest, bringt hier gar nicht mehr, der ihm da irgendwie, was weiß ich, einen Strick da reingelegen hat oder so, was weiß ich. Und wir erfahren auch, dass der Vater schon im Grunde Bescheid weiß. Wie, ja, alle von unseren Charakteren weiß ja jeder immer über alles Bescheid, durch unterschiedlichste durch Boten, durch Spione, durch Erzählungen und so weiter und so. Es sind immer alle irgendwie auf einem selben Wissensstand. Mhm. Es ist keiner, der hinterherhinkt, ja. Mhm. Und Sarene fragt noch so, naja, kenne ich den Spion denn? Ich dachte, jetzt vielleicht ist da einer von, sagen wir mal, Ogekin oder so, weiß man ja auch nicht. Mhm. Und der Vater sagt, nee, den kennst du nicht oder die kennst du nicht, die Spione.
Ich glaube, da hat er gelogen. Ich glaube, wir erfahren noch, wer der Spion war. Tatsächlich. Also da, später
ja,
dann irgendwann.
Ja, ich glaube schon und ich könnte mir auch vorstellen, weil diese Nummer von Ogekin und Eventeos, so heißt ja Sarenes Vater, die beiden, also Kin und Eventeos sind ja Geschwister, sind ja Brüder. Dieser Konflikt, der ist ja da, den fragt ja Sarene immer nach, was ist denn da jetzt eigentlich? Und Kin sagt, ach komm, da reden wir jetzt nicht drüber. Und da ist irgendwas am Laufen und ich glaube, ich hoffe, weil Sanderson ja gerne alles erklärt, dass auch das nochmal irgendwie so zum Dings wird. Vielleicht ist das so ein geschauspielertes Ding, so von wegen, die Brüder haben sich entzweit. Ja, zwischen denen kann es keine Verbindung geben und das ist so bekannt, dass Onkel Keen das Land verlassen hat und so weiter und so fort, aber eigentlich haben die so eine geheime Botschaft, von dem niemand weiß so.
Stimmt, wir erfahren ja auch nie, warum die sich zerstritten haben.
Nee, gar nicht.
Da wird ja ein Riesengeheimnis draus gemacht. Ja. Das ergibt Sinn tatsächlich, ja, stimmt. Ja. Ja, nee, du hast vollkommen recht, das mit dem Plan passiert dann später erst bei auch so einer Versammlung im Hause von Onkel Keen.
Kurz,
ne?
Danach.
Genau,
dann.
Kurz danach dann, ja. Das ist nach dem selben Kapitel. Da sind dann Sarene, Royal, Yondel, Luke, Keen, die ganze Gang ist wieder da. Ahan, wichtig auch.
Ahan,
ne?
Ist da, ja.
Ahan ist dann auch wieder mit dabei. Mhm. Und Shuden. Oder
ja.
Ich sage immer Shuden, du sagst
Shuden. Das ist der junge jetzt nicht mehr, der ist nicht mehr Junggeselle, ne? Der ist jetzt mit der anderen Lordess dann irgendwie da zusammen.
Genau, mit der Tochter von irgendwem. Ich hab's
auch ist, spielt auch, spielt auch glaube ich, gar keine Rolle. Aber jedenfalls in dem Gespräch überlegen die, wie diesen Lord Tellri irgendwie noch abhalten können. Was bleibt denn jetzt noch übrig? Und nach so einem, wie so einer Art Ausschlussverfahren bleibt im Grunde nur noch die Hochzeit zwischen Lord Royal und Sarene, weil die einfach zusammen das meiste Geld haben.
Mhm. Wo auch für Royal vollkommen klar ist, dass das nur eine politische Ehe ist. Ne?
Für
also,
Sarene ja auch.
Für Sarene ja auch, genau. Aber er versucht dann auch gar nicht irgendwie, na gut, wenn wir jetzt schon mal heiraten, ne, dann können wir ja auch irgendwie tatsächlich uns verlieben oder sowas. Das versucht er gar nicht. Für ihn ist das vollkommen klar. Und er akzeptiert das auch, dass Sarene das nicht möchte und so weiter und so fort. Das ist wirklich ein reines Schauspiel mal wieder im Endeffekt.
Mal wieder ein Schauspiel. Ja. Aber auch mit der dem Blick auf eine nahe Zukunft, in der alte Royal, der ist ja schon sehr alt, auf jeden Fall viel, viel früher stirbt als Sarene und damit Platz macht für eine Heirat, die sie sich nur wünscht. So eine Liebesheirat. Genau. So. Also sie müsste jetzt noch ein bisschen länger warten und dann kann sie auch wirklich der Liebe wegen heiraten.
Genau, ja. Und im Zuge dessen wird auch schon angekündigt, was dann in Kapitel 38 passiert, nämlich dass ein sogenannter Patriarch kommt.
Ach ja, das beim Gespräch mit ihrem Vater noch.
Genau, ja, richtig. Genau. Ja, genau. Ach stimmt, das passiert im Gespräch mit dem Vater, genau, richtig, ja. Mhm. Dass Sainalan, der Patriarch kommt, was ja anscheinend so ein religiöses Oberhaupt ist.
Ich habe das verstanden, das ist sowas wie der Wirn, was der Wirn für den Schuderit ist der Patriarch für die kuratische Kirche.
Genau, richtig, ja. Der dann per Schiff ankommt. Im nächsten Kapitel und wo vorher schon so ein negativer Blick auch auf ihn geworfen wurde, ne? Also dass das so ein pompöser, sehr von sich selbst eingenommener Mensch ist, sage ich jetzt einfach mal. Und das bestätigt sich ja dann noch in diesem ersten Treffen. Lustigerweise haben wir da auch so eine Passage, wo Sarene dann in sich hineindenkt, oder nee, wo wir sozusagen den Satz lesen, als sich Sainalan näherte, verzog Sarene das Gesicht zu einer höflichen Maske, wo wir auch wieder dieses Schauspielthema haben, was sich wirklich wieder komplett durchzieht durch die ganze Geschichte hier. Und dass sie quasi auch wieder gegenüber so einer religiösen Führungspersönlichkeit für ihren eigenen Vorteil quasi dann sich verstellen möchte oder verstellen muss im Endeffekt.
Genau.
Ne? Trotz, dass sie die ganze Zeit uns erzählt, was für ein widerlicher Mensch das ist. Ne? Also ich habe das so gesehen wie eine Art Parodie auf so eine abgehobene und sich bereichernde Form von Katholizismus, wie wir es ja im wahren Leben dann irgendwie haben. Ne? Also es gibt ja immer wieder die Kritik an der Kirche, der Papst und die Bischöfe, die hausen in diesen prunkvollen Gebäuden mit so prunkvollen Kleidern und so weiter und so fort, von diesen sexuellen Missbräuchen und sowas haben wir jetzt hier nichts, ne? Oder wird da jetzt nichts gesprochen, aber generell so diese Abgehobenheit, die ja im Gegensatz zu so etwas wie einem christlichen Vorbild von Jesus Christus lebt, ne, in Armut zu leben und sozusagen und Menschen zu helfen sozusagen, ne, und diesen ganzen Spaß. Und ich habe das als so eine Art, ja, so eine Parodie darauf einfach gesehen, ja.
Und erstaunlicherweise gibt es ja eine Verbindung zwischen Seinalan, dem Patriarchen, und dem Wirn. Also es gibt keine direkte, aber die Ernennung des Wirns vor, was weiß ich, wie vielen Jahren, ja, hat ja dazu geführt, dass sich die koratische Kirche gesagt hat, du pass mal auf, der Wirn ist ein sexy Motherfucker, der noch ganz jung ist und wir brauchen jetzt genauso einen. Und ich meine, Seinalan ist mit, was, 16, glaube ich, ist der zum Patriarchen ernannt worden, weil er einfach richtig, richtig gut aussieht. Mhm. Und deswegen habe ich das vorhin in der Zusammenfassung mit reingeschrieben, weil das einfach wichtig war, weil das ja stark hervorgehoben wurde, wie gut der aussieht. Und ja, du hast da keinen alten, knochigen, der so zusammengefallen ist als Oberhaupt, als Weiser, sondern du hast einfach Sexiest Man Alive aus Teot unterwegs, der Werbung für den Schuh Korat macht. Mhm. Schuh Korat.
Genau, ja. Mit goldenen Haaren, einem blau-goldenen Samtgewand. Und was ja auch, also ja, vollkommen richtig, und das ist ja auch ein wichtiger Punkt, der ja auch wieder diese ganzen Religionsgemeinschaften als eine Art Maskerade generell wieder darstellt, ne? Weil es geht nicht darum, jemanden zum Oberhaupt unseres Glaubens zu ernennen, der am kompetentesten ist, der den tiefsten Glauben hat, der voll dabei ist sozusagen. Es ist Marketing, ne? Es ist im Prinzip eine reine Marketingaktion.
So überraten, haben wir ja vorhin auch gesagt.
Ja, ganz genau, ja, richtig, genau. Ja.
Und wir wissen, dass der Wirn offensichtlich ein sehr, sehr gut aussehender Mann ist.
Das stimmt, ja. Das habe ich mir auch noch nie so vorgestellt.
Überhaupt nicht.
Ja. Glatzköpfiger, großer Mensch.
Richtig, Prinzip, ja. Das habe ich nämlich auch. Das ist wie, ich bin wieder bei den Harkonnen, wie hier der Vater der Harkonnen, dieser große, fette Typ, ja, genau, mit diesen Glatzköpf, kann nicht laufen, hat da irgendwelche Düsen unten an Füßen, weil er sich dann nicht anders bewegen kann. So die Nummer.
Richtig,
oder
ja,
die Düsen.
Was ja auch so kulturgeschichtlich in anderen Medien auch durchaus dann auch sich so durchgesetzt hat. Ne? Das ist so um, ich habe irgendwie ganz oft, wenn ich so an böse Glaubens Vertreter denke, habe ich immer direkt erstmal so einen Glatzkopf im Sinne. Ne? Das ist genauso wie mit irgendwelchen bösen Zauberern oder sowas. Da ist das auch ganz häufig der Fall. Ich denke da an sowas wie Sindbads siebente Reise. Ne? Da kommen die am Anfang auf so eine Insel, sehen diesen bösen Zauberer, der eine Glatze hat, so ein sinistres Lächeln und du weißt, ja, und der ist ja erstmal auf deren Seite und wirkt erstmal wie jemand, der gemeinsame Sachen mit ihm macht, aber du weißt direkt, ja, das ist, auf den müssen wir ganz genau aufpassen. Ja. Und das hatte ich, dieses Bild hatte ich beim Wirn einfach auch drin, aber das scheint ja auch so ein heißer Feger zu sein.
Und die müssten gleich alt sein.
Ja, genau.
Also irgendwie, ja gut.
Ja, und ja, dann haben wir die Beisetzung Jadons zunächst mal, beziehungsweise die Vorbereitung darauf, wo wir auch diese interessante Geschichte haben, dass Royal sich ja um die Vorbereitung kümmert, also um diese ganze Ausgestaltung, wie der Raum auszusehen hat. Ja. Das findet ja im Königssaal statt.
Ja.
Wo das ja auch wieder ad absurdum geführt wird, ne, diese große Zeremonie und so weiter und so fort, denn genau in dem gleichen Raum soll ja dann ein paar Stunden später die Hochzeit der beiden stattfinden, also von Royal und Serene. Und Royal hat sich gedacht, ich wähle die Farben extra so aus, damit ich das nicht nochmal umdekorieren muss. Damit, ja, das, damit ich nicht zweimal bezahle, sozusagen.
Also nicht, genau, das war so in Richtung seiner Sparsamkeit, ne? Im Kontrast zu Lord Tairy, dem ja im Grunde alles egal ist.
Ja,
so,
ganz genau.
Ja, das stimmt. Und Lord Royal hat es machen müssen vielleicht, weil sich einfach die Frau nicht, also die Frau von Jadon, bei der, von der wissen wir jetzt auch nicht, wie das da läuft, wie es der jetzt so geht.
Stimmt, noch lange nichts mehr gehört.
Dass die sich dann nicht kümmern konnte, weil die da irgendwie mit dem Tod beschäftigt war. Ich frage mich gerade, hat die in den Fechtkursen mit dran teilgenommen?
Ich meine ja. Ich meine, sie wurde da, gerade am Anfang habe ich das noch relativ klar im Bilde, dass sie da auch erwähnt wurde, ja. Also sie ist da, glaube ich, mit dabei.
Weil die ist so richtig, hatten wir diese nur einmal erlebt, als Arene da frisch angekommen ist mit diesem, naja, kannst du das machen und dann musst du gucken, dass du ein gelbes Kleid trägst, aber nicht zu gelb. Und, und dann ja nicht weiter. Weil ich glaube, Sarina hat einfach einen großen Bogen um diese Frau gemacht.
Sie wurde immer mal namentlich erwähnt irgendwie. Ich glaube tatsächlich auch im Kontext der Fechtkurse. Bin mir nicht 100% sicher, ehrlich gesagt, aber ich glaube schon. Aber es war nicht so, dass sie nochmal eine größere Rolle gespielt hat oder sowas. Ne? Also eigentlich hat das tatsächlich
Nee.
Was dieser eine komödiantische Effekt, den sie hatte, durch diese Passage, die wir, glaube ich, auch vorgelesen hatten in der damaligen Folge, Folge 2 oder 1 oder
das
irgendwann?
Genau.
Folge 1, glaube ich. Aber viel mehr kam da nicht von ihr. Ne? Nee. Ich habe auch den Namen vergessen.
Ich habe ich hab gerade überlegt, ich habe gerade überlegt, naja gut, wenn die jetzt beim Fechten mit dabei wäre, und beim Fechten haben wir herausgefunden, dass ständig irgendwelche Beratungen stattfinden zwischen Sarene und ihrer Gang, dass sie das auch irgendwie mitkriegt, dass Sarene ständig im Kontakt mit Lord Royal und Eonde und Shuden und so weiter ist, dass dann irgendwie das wie Yadon weitergeführt, so weitergegeben hat oder irgend so ein Kram.
Ja, ganz genau.
Na aber gut, aber das wissen wir jetzt nicht.
Ja, genau.
Also ja, jedenfalls bereitet Royal irgendwie sowas in ein Doppel-Event vor, was gegensätzlich ja eigentlich nicht sein kann. Ne? Auf der einen Seite die Beisetzung, auf der anderen Seite eine Hochzeit. Mhm. Und hält das alles ein bisschen spartanisch. Und auch die Rede ist, glaube ich, relativ spartanisch. Ne?
Ja.
Also der versucht da ja gerade nicht, was hat er denn versucht? Der wollte jetzt gerade, glaube ich, Yadon nicht so als böses Exempel irgendwie dastehen lassen. Mhm. Und hat eher wahrscheinlich so eine, bitte setzen Sie hier Ihren Namen ein, Rede geführt. Mhm. Ja, so.
Ja, er hat, glaube ich, schon seine Errungenschaften irgendwie, also die Verwaltung sozusagen und die schwere Bürde nach der Reot sozusagen, das hat er hervorgehoben, dass es auch schwer war für ihn und so. Ne?
Ja.
Weil natürlich alle wissen oder keiner mit ihm zufrieden war, musste er das so ein bisschen elegant lösen, um das mal so zu sagen. Ne? Aber viel mehr wird da nicht gesagt. Und wir erfahren auch, dass Yadon außerhalb von Kay dann beigesetzt wird, was ja auch nochmal so witzig ist, weil eigentlich ist in der Korat, im Schukorat, ist das so vorgesehen, dass quasi es einen Trauermarsch bis hinaus in die Stadt gibt, der sehr lange dauert eigentlich.
Stunden.
Über Stunden hinweg. Und Royal sagt, wir haben da keine Zeit, später muss noch eine Hochzeit stattfinden, deswegen setzt ihr euch alle in Kutschen.
Wir fahren den Weg.
Dorthin. Ja, genau. Was ja auch wieder diese Zeremonie so ad absurdum führt, ne? So nach dem Motto, ja, also wir wollen das schon irgendwie durchführen, aber nicht mit ganzer Ernsthaftigkeit, weil wir haben immer noch so ein irdisches Leben. Wir haben immer noch Termine sozusagen heute, die wir irgendwie erledigen müssen.
Genau, wir müssen noch ans Land denken.
Richtig.
An die Thronfolge müssen wir noch denken.
Ja, ganz genau.
Der König ist tot, lang lebe der König. So.
Ja, genau. Und die Beisetzung generell fungiert ja auch so nach dem Motto, dass ich nicht das Gefühl hatte, dass jemand sich wirklich auf diese Beisetzung fokussiert, sondern es hat sowas von einem Stand-off, dass die verschiedenen Parteien sozusagen alle an einem Ort sind. Wir erfahren, Terry sieht nicht sehr glücklich aus darüber, weil er genau weiß, dass später diese Hochzeit noch kommen soll, sozusagen, also später am Tag. Und es hat sowas von, alle beobachten sich so gegenseitig, keiner ist so wirklich dabei, Yadon zu ehren, sozusagen, während seiner Beisetzung.
Ja, das ist, also diese Beerdigung ist ja eher so ein Mittel, um sich selber wieder in Stellung zu bringen oder abzuchecken, wo stehen jetzt die anderen eigentlich? Und dass man so ein bisschen wie vom Boxkampf, weißt du, dass man so ein bisschen Shit-Talk betreibt, bevor es dann eigentlich ans Gekloppe geht. Und so ähnlich ist das so ein bisschen, na gut, wir müssen jetzt halt hier alle in einem Raum sein, wir können uns auf den Tod nicht ausstehen, aber jetzt sitzen wir hier halt einfach so.
Ja, ja, ganz
es geht nicht um Yadon, da trauert keiner.
Richtig.
Außer vielleicht dann irgendwann später Raoden oder so, aber.
Ja.
Naja, und dann kommt nur Seinalan, für das, wofür er extra aus Theota irgendwie angereist ist, über mehrere Tage, Wochen. Der muss über Wochen. Hm. Weil Sarene ist ja auch 2 Wochen unterwegs gewesen von Theota.
Ja, 2 Wochen waren es, ja. Hm.
Hat der Vater aber lange gewartet, da ihr zu sagen, dass der Patriarch kommt, ne?
Das stimmt.
Also zwischendurch hat sie ja schon das eine oder andere Mal mit ihm telefoniert.
Ja,
ach so, übrigens, in 5 Minuten kommt der Patriarch an.
Ich weiß nicht, ob er es vielleicht dann vergessen hat, bei ihm vielleicht der Schulkorat auch nicht so wahnsinnig wichtig ist im Endeffekt, dass es auch eher so ein Instrument ist, weil er so denkt, ja, das ist eh nur so eine Clownsfigur, der steht dann da und der repräsentiert irgendwie diese Religion, aber mein Gott.
Ja, vielleicht, aber ich glaube, ich glaube, dass dieser Typ an sich kam, das ist schon eine Nummer. Mhm. Ja, also der Papst.
Ja, 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 absolut.
Der
absolut.
Papst kommt. Ja. Ach ja, hab ich vergessen. Der Papst ist schon seit 2 Wochen unterwegs zu dir.
Genau,
ach ja, deine Mutter lässt dich auch grüßen. Ciao.
Ja, genau. Genau, und er verkündet dann ja diesen Wunsch Yadon sozusagen oder dieses Gesetz, was er nochmal erlassen hat.
Richtig, und da müssen wir jetzt nochmal rein. Da müssen wir noch ein bisschen ausklamüsern, denn wir sind ja bis hierhin, ist ja das, was wir von Yadon mitbekommen haben, durch die Augen unserer Protagonisten, ist es ja so, Yadon hat dieses seltsame Herrschaftssystem ins Leben gerufen, ne, bei dem Geld gleich mit Macht zu setzen ist. Ne? Alle, die Geld haben, dürfen mitreden und der das meiste Geld hat, ist am Ende König. Und die an irgendwie unter einer Schwelle sind, werden Bauern. Das war's. Fertig. So einfach ist es. Das heißt, es kommt schnell zum Lordsein, aber man verliert seinen Lordsein ganz schnell auch wieder, wenn es nicht gut läuft. Und für manche lief es halt auch nicht gut. Und Sarene mit ihrer Gang hat ja immer gesagt, wir müssen das irgendwie ändern. Es braucht irgendwie eine die Bauern müssen beteiligt werden. Es braucht irgendwie etwas, was nicht so wackelig ist und nicht so korrumpierbar ist. Und dann plötzlich offenbart dieser Papst, und das ist ja seine Funktion, warum er da ist, offenbart diese Erklärung, die Jadon schon vor 10 Jahren abgegeben hat. Offensichtlich hat Jadon einen Plan gehabt, ja. Und die Tatsache, warum das nicht einfach von Lord Royal vorgelesen wird oder von Lord Terry oder von wem auch immer, sondern von Seinalan, dem Patriarchen, ist, dass der als unantastbar gilt und unbeeinflussbar und unkorrumpierbar und dass sein Wort im koratischen Land gleichzeitig Gesetz ist. Ne? Religiöses Gesetz wird gleichzeitig zu staatlichem Gesetz. Das haben wir ja da irgendwie so. Deswegen ist er da. Punkt. Mehr hat er nicht. Ich glaube, der reist auch danach wieder ab. den nächsten Termin irgendwo in Tuladel unten. Und dieser Plan ist im Grunde, also der Plan von Jadon, ist genau das, was Sarene und die Gruppe, beziehungsweise Raoden vorher und die Gruppe, ja eigentlich irgendwie im Sinn hatten. Dieses aktuelle Machtsystem abzuschaffen und irgendwie sowas wie eine Verlässlichkeit oder nennen wir es mal Gerechtigkeit da reinzubringen. Ob das jetzt die große Endidee von Gerechtigkeit ist, mag jetzt mal dahingestellt zu sein, aber es hebet erstmal dieses ich habe mehr Geld, also mehr Machtsystem aus. Indem er einfach sagt, pass auf Leute, ihr habt jetzt 10 Jahre Zeit gehabt, der Stärkere setzt sich durch und na jetzt ist es so. Punkt. Ende aus. Ab jetzt werden die Titel per Erbe weitergegeben.
Ja. Müssen das mal, ich glaube, ich denk da so ein kleines bisschen anders drüber, weil ich habe das bisher tatsächlich als so eine Art, wenn man es jetzt auf unsere heutige Welt irgendwie überstreift, muss man sozusagen, ne, haben wir es vorher ja mit so einer Art kapitalistischem System zu tun gehabt, nur dass quasi die ganz oben waren, dann den Titel dafür bekommen haben, ne? Also Jeff Bezos, du hast jetzt ganz viel Geld angehäuft, du bist jetzt Herzog von Amerika oder so zum Beispiel,
ja.
Ne? Was ja im Prinzip die Sarene und so weiter wollten, ist ja eine Stärkung, wenn man so will, der Arbeiterklasse, um das mal so zu sagen, ne? Dass die dann auch im Prinzip selber sich eine Existenz aufbauen können und oder überhaupt erstmal dazu befähigt werden durch, in Anführungsstrichen, höhere Löhne, um es mal so zu sagen, quasi, also es ist ja so ein klassisch sozialdemokratischer Gedanke im Prinzip, ne? Also höhere Löhne sorgen dafür, dass die Arbeiterklasse sich mehr leisten kann, sich selbst eine Existenz aufbauen kann und so weiter und so fort und diese starren Strukturen werden aufgesperrt, so, ne?
Aufgelöst,
danke schön. Und was jetzt ja im Prinzip passiert ist, dass egal, ob man Kapital verliert, diesen Titel aber dann dadurch nicht verliert, ne? Also im Prinzip haben wir dann im Prinzip die Wiedereinführung einer echten Monarchie, wo es im Prinzip nur um die Herkunft geht, wenn man so will, ne? Also egal, ob man schlechte Entscheidungen trifft, ob man sein Geld verliert, ob man Mitarbeiter entlassen muss, was weiß ich, ob man seine Macht, die durch Kapital gedeckt ist, verliert. Man kann im Prinzip nicht mehr absteigen, allein durch seine Herkunft im Prinzip. Und das ist im Prinzip ja so eine Art, nicht unbedingt ein faireres System im Großen und Ganzen.
Nee.
Aber doch irgendwie was anderes und etwas, was ja tatsächlich dann von Sarene und so weiter gar nicht so wahnsinnig kritisch auch beäugt wird im Endeffekt, ne? Weil die sagen ja, das ändert im Prinzip nichts an unseren Plänen, jetzt oder Royal zum König zu machen im Endeffekt, ne? Also es ist im Prinzip so das Ersetzen eines unfairen Systems mit einem anderen, vielleicht noch ein bisschen unfaireren System, ehrlich gesagt, würde ich jetzt für mich so denken. Und eigentlich nicht so eine wirkliche Demokratisierung von Macht in der Gesellschaft.
Das,
ne?
Gar nicht. Wie ich das gelesen habe, ist, dass das diese Absprachen aushebt, dieses Korrumpieren, dieses Zuschachern, dieses Konkurrenzverhalten, was ja nicht, zum Beispiel zwischen Royal und Ahan, ist ja so ein Konkurrenzverhalten, aber das ist ja, gut, bei denen vielleicht auch auf einer freundschaftlichen Ebene, weil die einfach Bock haben, so mitten gegeneinander zu sein, aber grundsätzlich, nehmen wir Royal und Thierry, hat das nichts Freundschaftliches, bei denen geht es auch nicht um Geld, weil das Geld ist ja nur ein Mittel für Macht. So, und dieses System, was ja Jadon dann mit da reinbringt, untergräbt das ja dann. Die können, wenn die wollen, Geld haben, darum können sie sich kümmern und nehmen sich vielleicht ein bisschen die Käufer weg, ja, gegenseitig, aber an deren Grund, also an deren Stellung, an deren Status ändert das nichts. Genau. Das heißt, es geht um weniger. Ja. Das heißt, es macht diese Konkurrenzsachen weniger wichtig. Mhm. Und diese Einsätze, die dann gefahren werden, sowas wie alle Schiffe von Jadon werden niedergemacht, damit der kein Geld hat und so weiter. Und das führt dazu, dass ein neuer König kommt. Oh, das fällt ja alles weg. Mhm. Ja? Also gar keine Frage. Ich glaube, das nächste System ist genauso unfair, ne? Zu sagen, jetzt, okay, die Stärkeren haben sich durchgesetzt, jetzt bleibt so, wie es ist. Also,
genau, ja. Also es könnte zumindest nicht mehr sowas passieren wie König Jadon hat damals quasi kluge Entscheidungen getroffen als einfacher Kaufmann sozusagen, so wird er ja eingeführt, hat sich in einer gewissen Weise, ich idealisiere das jetzt so, ich sehe das nicht so idealistisch, aber hat sich quasi so hochgearbeitet, dass er sich als der Reichste herausgestellt hat und deswegen ist er jetzt König sozusagen. Ne?
Ja.
Das kann sozusagen nicht mehr passieren, also es kann diesen Aufstieg nicht mehr geben, sondern diese Titel sind jetzt festgezurrt. Die alle haben sich jetzt bewiesen über einen gewissen Zeitraum. Und deswegen haben sie es verdient, dass ihre Titel nicht mehr aberkannt werden.
Genau, und jetzt kann Lord Thierry beispielsweise Unmengen an Geld anhäufen, ohne dass das seine Macht in Kay irgendwie verändert.
Ja.
Also zumindest, also selbst in dieser hierarchischen Macht, so.
Ganz genau.
Was da faktisch dann ist ja was anderes.
Genau, und genauso könnte er es verlieren und es würde nichts passieren.
Genau, ne? Er bleibt einfach Lord Thierry mit seiner Plantage irgendwo in Buxtehude.
Ja. Er hat sein Land noch sozusagen.
Genau, richtig. Genau. Und gibt das dann weiter. Eigentlich an seine Tochter vielleicht, aber also zumindest an den Schwiegersohn, aber den gibt es ja nicht, weil seine Tochter ist ja, hat ja ihre Perücke verloren. Ja. Und deswegen, also theoretisch, ne? Also wenn jetzt Keen, ach, wir verstehen das, wir brauchen jetzt nicht weiter erklären.
Ja, genau, ich glaube, das hat man verstanden.
Ja.
Genau, und dann sind wir quasi so kurz vor der Hochzeit. Es gibt vorher noch, geht Sarene noch in eine koratische Kapelle und legt noch ein Gebet ab, ein Dankgebet. Und man hat in dem Moment so ein bisschen den Eindruck, dass sie so ihren Frieden mit ihrer Zukunft quasi gemacht hat. Ne? Also man hat so das Gefühl, okay, alles wird jetzt gut ausgehen. Sie geht in diese Ehe mit Royal, aber ist erstmal dankbar, überhaupt das Geschenk der Ehe jetzt sozusagen zu haben. Ne?
Und dass es Royal ist.
Und dass es so ein guter Mensch wie Royal dann im Endeffekt ist. Ne? Genau. Also dass es da nicht mehr so diesen Zwang gibt, wie zum Beispiel bei diesem Typen, der ihr vorher versprochen war, also vor Raoden noch, ne? Was wir
in Theod noch. Der jüngste Kerl, der mit ihr nicht klarkam.
Richtig, genau, ja. Sondern es ist jetzt so ein Mensch, der Verständnis hat, der empathisch ist und sie ist glücklich, dass sie überhaupt in die Situation kommt, so etwas zu haben, weil sie ist ja davon ausgegangen, sie ist viel zu forsch, energisch und so weiter und so fort, ne? Um das überhaupt zu haben. Das heißt, eigentlich ist ja jetzt alles gut. Und dann findet die Hochzeit statt.
Bis es dann nicht mehr ist.
dann findet die Hochzeit statt. Sie zieht ihren Schleier runter und offenbart, dass sie jetzt scheinbar eine Elantrierin ist.
Mhm. Und das ist ja schon untypisch. Also wir haben ja einen Wissensvorsprung. Wir wissen ja, dass Raten diesen Assassinenpriester losgeschickt hat, um das letzte Giftfläschchen da irgendwie unterzubringen. Die anderen wissen das nicht. Und es ist untypisch, weil also so wie wir es kennengelernt haben, diese Schaut eher über Nacht kommt und am nächsten Morgen dann irgendwie, ne? Deswegen gibt es immer diese bestimmte Zeit am frühen Morgen, bei denen dann die Elantria dann nach die neuen Elantria nach Elantris gebracht werden. Aber in dem Fall ist das jetzt einfach so mitten am, was weiß ich, wo wir sind, Nachmittag, Abend oder so passiert. So. Und ich meine, die hängen den ganzen Tag zusammen, ne? Die haben ja die Beerdigung zusammen gemacht, die haben diesen Trauermarsch, war es jetzt nicht, aber diese ganze Trauerprozedur gemacht und dann auch noch die Hochzeit und zack ist sie eine Elantrierin. Und das ist schon eigenartig, geheimnisvoll und unerklärlich.
Ja. Und sie erblickt ihr abscheuliches Selbst im Spiegel, hat natürlich auch diese ganzen Flecken, ihre Haut ist grauer geworden und so weiter und so fort. Also das volle Programm, was wir schon ein paar Mal mitbekommen haben. Und ja, wird dann nach Elantris gebracht.
Sofort.
Sofort, genau. In Kapitel 40. Das ist dann genau parallel dazu, was du vorhin schon beschrieben hast. Ne? Also Raoden und Galadon finden diesen Aufgang zur Mauer und stellen dann aber fest, sie wollen erstmal diese Tür aufbrechen oder wollen erstmal da hoch, stellen dann aber fest, das Tor hat sich geöffnet, wir kümmern uns jetzt erstmal darum. Mhm. Und das machen sie dann später, dass sie dann hoch auf die Mauer gehen. Genau. Und dann ist quasi Sarene in Elantris und ja, sie lernt dann quasi Raoden von einer ganz neuen Seite dann wieder kennen, sozusagen. Aber
sie weiß ja immer noch nicht, dass es Raoden ist.
Genau.
Sie ist es ja Lord Lebensgeist.
Richtig, ja.
Der irgendwie immer noch, zu dem sie ja so ein gemischtes, nein, eigentlich ja jetzt nicht mehr. Sie hat am Anfang so ein gemischtes Gefühl zu ihm und jetzt mittlerweile, die Skepsis löst sich relativ schnell auf, nachdem er sie dann so mitnimmt und dann die Stadtführung durch Neu-Elantris zeigt.
Ja.
Und damit haben wir jetzt den Bogen, wie ein Brandon Sanderson, auch zum Anfang dieser Folge
wir können das auch. Brandon, wir können das auch.
Easy. Genau, und indem er ihr zeigt, wie die Stadt so abläuft, und ich habe so ein Bild von wie so ein Diorama, wo man so durchgehen kann, und im Hintergrund, während die beiden sich so unterhalten, passiert unglaublich viel.
Ja,
klettern Leute auf Dächer und da werden die Schindeln repariert. Dann fegt der eine den Dreck da hinten, dann spielen Kinder mit Spielzeug und er schnitzt, der andere hackt, der macht die Beete und alles ist so. So ein bisschen utopisch, so ein kleines Utopia,
absolut.
Was da ist, alle sind nett zueinander, alle sind freundlich und du brauchst neue Kleidung, ja klar, du, gar kein Problem, ja, und alle gehen total nett miteinander um.
Das ist total wichtig, weil gerade durch diese Etablierung einer wirklichen Monarchie sozusagen im Außen, haben wir jetzt hier das genaue Gegenteil, wir haben so eine klassenlose Gesellschaftsutopie. Es ist so eine allgemeine Fröhlichkeit, sie bezeichnet das als idyllisches Märchendorf und es ist auch die Rede davon, dass keiner Lumpen trug, also es gibt keine Armut in Neu-Elantris und alle haben einfache Röcke, Hosen oder Hemden an. Also alle sehen so halbwegs gleich aus irgendwie, ne? Also durch ihre Kleidung zumindest irgendwie gekennzeichnet.
Ja.
Und sie wird ja dann quasi auch wenig später symbolisch in diese Gesellschaft eingegliedert durch die Umkleidung sozusagen. Ne?
Ja,
also sie
genau.
zieht ihr Kleid aus und bekommt eben sowas Ähnliches dann auch an und ist jetzt Teil davon.
Ja, ich hatte dann zwischendurch noch so ein Bild im Kopf, da gibt es diesen Schneewittchen-Film von Disney, Walt Disney aus den 30er Jahren oder sowas, wo sie dann so trällernd morgens aufsteht und pfeift und die Vögelchen kommen und legen ihr das Tuch dann so um die Ohren und das Reh wartet am Fenster und begrüßt so, weißt du, so.
Ja.
Vibe hat diese Stadtführung jetzt hier.
Absolut, ja.
Bei der alles abfällt, was sie an negativen Gefühlen Lord Lebensgeist gegenüber hat.
Das ist wichtig.
Alles, komplett.
Das ist wichtig, genau. Weil sie sieht dann sozusagen das auch, also diese Utopie als sein Werk an, sozusagen. Also, dass er federführend dafür verantwortlich war, dass das alles so schön ist. Und schließt dann einfach von ihren Beobachtungen der Umgebung auf den Charakter von Lord Lebensgeist. Und hat dann im Prinzip ein positives Bild von ihm, ne?
Ja, und Schuldgefühle sich selber gegenüber, weil sie ihm so Unrecht getan hat, so im Nachhinein. Ihn als Tyrann bezeichnet, ne? Anderen das Essen vorenthalten hat und irgendwie an der Verbreitung des Essens irgendwie maßgeblich beteiligt war.
Ja, ganz genau.
Also und hier ist es ja nicht, der geht durch, der wird begrüßt und ach, finden die den nett und der gibt keine Befehle, da lebt keiner in Angst, wie sie es ja eigentlich vorher so gedacht hat. Mal abgesehen davon, dass alles da glänzt und sauber ist.
Absolut, ja. Und ich finde, diese Gegenüberstellung von dieser Utopie, die hier entsteht und dieser Klassengesellschaft außen auch irgendwie symptomatisch für eine Art und Weise, wie vielleicht Brandon Sanderson sehr, also ich unterstelle mir jetzt nicht, dass er Sozialist ist oder sowas, ne, aber schon vielleicht so sozialdemokratisch irgendwie orientiert. Man schließt ja auch selber so ein bisschen auf den Charakter eines Menschen, eines Autoren dann beispielsweise. Und das finde ich auch wieder so, hat man lange nicht mehr, so einen metamedialen Aspekt daran, dass quasi die Beobachtung eines Werkes von jemandem auch auf den Charakter von dem Schaffer sozusagen schließen lässt. Oder die Interpretation davon zumindest. Ne?
Er sagt ja schon, was gut ist.
Richtig, ganz
also
genau.
Das Gute ist, was in Neu-Elantris passiert, das ist ja schon eine gute Vorstellung. Und das, was draußen passiert, da müssten wir vielleicht noch ein bisschen arbeiten dran.
Ganz genau, ja. Also die Kunst von jemandem als Ausdruck dieser Person selbst eigentlich. Ne? So, würde ich mal zumindest als kleinen metamedialen Punkt wieder droppen hier in unserer.
Und ich glaube, ich würde noch einen Unterschied sehen. Diese Welt außen, die muss ja ständig am Leben erhalten werden. Ja, also das ist ja der ständig der Kampf darum, dass das irgendwie wieder, dass das so bleibt, wie es ist. Da muss irgendwie, es muss mit aller Macht wird da gearbeitet, damit das System so bleibt, wie es bleibt. Es ist unglaublich, es wirkt total anstrengend. Mhm. Anstrengend für die Händler, dieses ganze Geld zu scheffeln, anstrengend für die Bauern, die das Geld erwirtschaften müssen, anstrengend, weil die ganzen Konflikte und Korruptionen und Nebenabsprachen und so weiter, das muss ja alles am Laufen erhalten werden, das ist es ja. Ne? Und bei Raoden war es am Anfang anstrengend, aber nachdem der so eine kritische Masse überschritten hat, ja, so eine kritische Masse von Anzahl an Menschen, die verstanden haben, um was es jetzt geht, muss der nicht mehr jeden anleiten. Der geht da durch und jeder weiß, was zu tun ist. Das läuft, und das läuft, ohne dass es irgendwie anstrengend ist und ständig mit einer Kraft verbunden ist, um das weiterzuführen. Weißt du, der ist ja nicht so dabei und begrüßt wieder die Neuen und muss die wieder ein und muss jedem immer sagen, es gibt, was weiß ich, Dienstberatung früh morgens um 7, um in dem gesagt wird, wer was zu tun hat. Das läuft mittlerweile, dass er auch jetzt entspannt da irgendwie sich da so ein bisschen die Früchte seiner Arbeit so ein bisschen ernten kann.
Genau, richtig. Ja. Also es schafft ja jetzt im Prinzip Platz auch dafür, dass wir Raoden jetzt dabei beobachten können, wie er weiter an seinen Fähigkeiten oder seinem Wissen bezüglich des Arondor arbeiten kann. Ne? Also er weiß, alles läuft und er kann sich jetzt in die Bibliothek dann verziehen, zusammen mit Sarene ja auch.
Am Anfang hat er das ja so nebenbei gemacht, in halbe Stunde Pause. Ich kümmere mich jetzt mal um ein Buch. Und jetzt, weil er ja zu 98% damit beschäftigt war, irgendwie was da zum Laufen zu kriegen. Und jetzt hat sich das richtig gewandelt. Und das ist irgendwie schön. Das hat so ein Gefühl von, ach, hier passiert was. Richtig, also Fortschritt, ja.
Die Siedler, wie sie jetzt alle da arbeiten.
Ja, genau. Ja, genau. So, jetzt ist man weg von der Holzhütte und jetzt hat man eine Straße und jetzt funktioniert das alles.
Ja, ganz genau, richtig, ja. Und Raoden versucht dann Sarene auch das Arondor näher zu bringen. Das hat man am Anfang schon gesagt. Sie glaubt da an diesen ganzen Hokuspokus aber nicht so wirklich. Mhm. Ne? Und versucht ja dann interessanterweise auch selber einmal so ein Aron zu zeichnen in der Luft, was nicht funktioniert. Also es fängt nicht mal zu leuchten an so ein
gar
bisschen.
Nicht. Ja.
Und das ist ja auch schon quasi dieser erste Hinweis darauf, dass sie sich dann wieder zurückverwandeln wird. Ne? Also wir konnten ja quasi schon erahnen, dass ihre Verwandlung ja durch diesen Trank wahrscheinlich dann zustande gekommen ist, ne? Der ja nur 5 Tage hält, wenn man so will. Und das ist ja jetzt auch so ein Hinweis darauf, dass dieses idyllische Zusammenleben der beiden sich auch in ein paar Tagen dann wieder auftrennen wird.
Ja, es hat jetzt so ein Haltbarkeitsdatum irgendwie versehen. Ne? Ich hab mich dann gefragt, kann Galadon da irgendwelche Aonen zeichnen? Hat er das schon mal gemacht? Am Anfang?
Ja, er hat das beim ersten Mal gemacht. Ja.
Also, stimmt, er hat es ihm ja gezeigt. Genau. Er hat es ja Raoden gezeigt. Ja.
Damit hat eines der ersten Raoden-Kapitel geendet. Mal. Das war so ein Cliffhanger noch.
Ja, genau. Wo wir dachten, Magic geht jetzt los.
Ja, dann ist es einfach nicht passiert.
700 Seiten später ist immer noch nichts passiert.
Ja, wie machen wir das jetzt, Galadon? Also, ja.
Also ich kann mich an meine Vorhersage aus, glaube ich, aus der ersten Folge erinnern. Oder vorher noch. Weil ich gedacht habe und gehofft habe, hier passiert ganz viel Magic und diese Aonen-Zeichnungen sind eher wie Karate-Moves und Raoden wirft hier mit Karate-Moves und Feuerbällen und so um sich. Ja. Na gut, wie man sich irren kann.
Ja, ganz genau. Genau, und dann geht es im Prinzip weiter, dieses Zusammenleben der beiden. Wir wechseln in die Perspektive von Raoden in Kapitel 43 und dann ist, das hat man auch schon gesagt, ist mir gerade aufgefallen, dass sie jetzt quasi auf die Stadtmauer gehen, also Galadon und er. Und dann
aber
eben,
Galadon schon ein bisschen genervt, ne?
Galadon schon ein bisschen genervt, ja, weil er
der olle Brummbär.
Genau, weil Raoden die ganze Zeit bei Sarene rumhängt. Ne?
Das ist irgendwie so, wenn man in so einer Freundschaft, in so einer Zweierfreundschaft, ne, und dann hat einer plötzlich eine Freundin.
Ja, ja, genau, richtig, ja.
Bist du wie mit Jenny unterwegs?
Die beiden treffen ja kurz danach Sarene auch in der Bibliothek und Galadon sagt dann, ja, er hat es mir nicht gesagt, aber also natürlich hat Raoden ihr das schon gezeigt, so nach dem Motto, ja, na klar, zeigt er seiner neuen Freundin jetzt hier auch schon die Bibliothek, was ja das große Geheimnis von uns ist quasi.
Ach, du hast jetzt geheime Clubhaus auch, ja, okay, sie weiß vom Clubhaus, na gut.
Ja, ja, ganz genau. Und genau, erblicken dann eben, dass die ganze Stadtwache bei Telri ist, ne, auf dem Anwesen, dass da auch so eine Fahne hisst und dann sind wir so in den Gedanken von Raoden unterwegs und wir erfahren auch so ein bisschen was nochmal, also bekommt das Ganze wieder aufgefrischt, diese Beziehung zu Sarene, dass er sie ja eigentlich mag und er spielt da auch schon mit dem Gedanken, seine tatsächliche Identität offenzulegen, was er dann aber trotzdem noch nicht macht, also das dauert dann wahrscheinlich noch so ein bisschen und genau, Das ist, dann sind wir so im Kopf von ihm.
Oder? Ja, genau. Und dann müssen sie irgendwie sagen, dann haben die gesehen, dass bei Tilri die Stadtwachen sind und haben gesagt, jetzt müssen wir mit Sarene sprechen. Die muss uns jetzt erzählen, was jetzt draußen los ist. Weil sie hat sich da so, sie hat es ziemlich verschwiegen, weil das alles ziemlich krass für sie war. So mit dem König entthront durch, also durch ihr Handeln, ne, das ist ihr dann auch bewusst geworden und dass der da irgendwelche Massaker und Opferrituale durchgeführt hat und so weiter und letztendlich ja auch umgebracht hat. Hm. Also das ist ja alles irgendwie aufgrund ihres Einschreitens oder Einwirkens irgendwie passiert. Und das, dem wollte sie sich jetzt gar nicht so aussetzen. Ich glaube, die hat sich da so ein bisschen in das Utopia zurückgezogen und fand es einfach ganz schön, dass sie jetzt so ein bisschen ja, sein kann, wie sie ist, ne? Den ganzen Tag so ein bisschen rumhängen mit dem, mit meinem Crush da in der Bibliothek rumlungern. Er zeichnet da irgendwie Kram und ich lese hier so ein bisschen und irgendwie verbringen wir so die Tage so schön. Mhm. Blenden das so aus, ja? Es ist wie so ein, in so einer Fernbeziehung, das Wochenende ist da und keiner denkt an den Sonntagnachmittag.
Ja, genau. Also eigentlich könnte es auch so bleiben im Endeffekt, ja, ne? Wenn wir nicht wüssten, dass sich Sarene wahrscheinlich zurückverwandern wird irgendwie, ne?
Oder, ja, oder einfach verhungern würde, weil sie nicht genug Nahrung bekommt.
Das stimmt, so. Richtig, ja. Richtig. Ja. Es gibt dann noch diese eine kurze Passage dann, wenn sie über das Gedicht Wirn sprechen.
Ach ja, stimmt. Was
ich spannend fand.
Ja.
Sie entdecken da, da bin ich mir jetzt gar nicht so sicher, ob sie die alte oder die neue Fassung dieses Gedichtes entdecken. Ich glaube,
die alte
entdecken sie, ne? Sarene entlarvt dann die neuen Fassung, die es von diesem Gedicht gibt, als Lüge, als Fälschung des Schuderet sozusagen, ne? Weil in diesen neuen Fassungen sozusagen geschrieben wird, dass der Schuderet der Ursprung von allem ist und das Wichtigste und so weiter und so fort. Und diese alte Fassung sagt eben, in Anführungsstrichen, die Wahrheit, also das ist jetzt, würden wir jetzt mal so vermuten, vielleicht ist es auch nur ne, eine Einordnung in einer gewissen politischen, religiösen Sichtweise oder sowas. Das entlarvt ja auch dann wiederum, okay, der Schuderet ist sozusagen eine Art Lüge, ein Konstrukt sozusagen, ne, was in einer gewissen Weise politisch motiviert benutzt werden soll.
Zumindest
so.
In der Ausführung vom Wirn oder von seinen Vorgängern, weil dieses Gedicht ist wohl ein mächtig gewaltiges Gedicht, irgendwie so 3000 Verse sind da wohl drin. Ja. Und das ist so die Ursprung, Herkunfts, wie nennt man das, so die, fällt der Begriff nicht ein? Die Backstory ist jetzt nicht der elegante Begriff, der mir nicht eingefallen ist, aber so die Backstory, die Backlore vom Schuderet sozusagen.
Die Genese.
Genese, oder?
Genese, ja.
Ja, das ist da, genau, ich glaube, das Wort wollte ich.
In einem christlich-biblischen
Sinne, genau, die Genese, so. Ja. Und das wurde irgendwie von den Gjornen und den Wirns und wie auch immer, also vom Schuderet, dann irgendwie benutzt und komplett geändert. Und alle neue Fassungen dieses Gedichts wurden als offizielle Variante herausgegeben und das alte ist irgendwie verschwunden. Und sie hat jetzt eben so ein altes Ding gefunden. Was sie jetzt damit macht, das wissen wir jetzt auch noch nicht so richtig. Und ist mir auch noch nicht so richtig klar, ob das überhaupt eine Auswirkung hat. Weil, also sie fand es jetzt ganz krass. Mhm. Aber vielleicht nur eher in diesem Ding, naja, ich spiele ja gegen Raten. Und das ist wieder eine Möglichkeit, gegen Raten irgendeinen Punkt zu machen.
Ja, das stimmt, ja. In Zukunft. Wobei sie ja zu dem Zeitpunkt, also sie geht ja selber nicht davon aus eigentlich, dass sie sich zurückverwandelt irgendwie, oder?
Nee, das nicht, aber sie ist ja in diesem Modus, ich gegen Raten.
Ja, das stimmt, richtig, ja. Also es gibt ja zumindest, sie hat ja anscheinend immer noch den Willen, Einfluss nach draußen zu nehmen, ne? Also es gibt ja dann, ja, Aaron kommt ja dann,
ja.
Asche. Und das ist ja quasi ein Fenster in die Außenwelt sozusagen, ne? Also eine Möglichkeit auch mit den anderen Herzögen, die sich gegen Harten und Terry und so weiter stellen, zu kommunizieren. Ne? Das ist ja dann,
Ja, und da habe ich gedacht, als sie da mit Asche noch unterwegs war und die anderen sehen ja auch, dass sie mit diesem Seon redet, dass da noch keiner skeptisch wird. Hm. Weil es ist ja mehrfach gesagt worden, dass die Seons von Leuten, die die Shaot ereilt, irgendwie rumgeistern. Hm. Wir haben das ja bei Raodens Seon gesehen und wir haben das bei anderen unbekannten Seonen gesehen, die da irgendwie so rumschwirren und im Grunde nichts tun. Und sie ist jetzt die Elandrierin, bei dem das Seon noch da ist und mit ihr sprechen kann und es wird nicht kommentiert. In keiner Form, also der erstaunt niemand oder findet es seltsam.
Es gab ja zumindest das letzte Mal so diesen Hinweis, dass vielleicht in Raodens Aon doch noch irgendwie etwas steckt, dadurch, dass dieses Aon ihm ja bis in die Bibliothek gefolgt ist dann doch. dort auch relativ geistesabwesend trotzdem gewirkt hat und so, ne? Aber trotzdem passiert das eigentlich bei anderen Seonen nicht so. Die schwören einfach so blind in der Gegend rum sozusagen und es wird ja auch gesagt, dass sie quasi gegen Felsen und so weiter kommen, ne? und prallen. Aber das stimmt, also du hast recht. Ich habe das jetzt gar nicht beim Lesen so empfunden, aber es wirkt schon suspicious, dass keiner so richtig merkt, ja okay, was ist denn da eigentlich los, ne? Dass dieses Eon bei
und ich dachte in dieser Szene, die sitzen da ja irgendwie in der Bibliothek, in dieser Geheim und dann irgendwie kann sich das Seon ja so dunkel machen, in Anführungsstrichen, dass es ja unsichtbar ist und es taucht ja plötzlich auf und ich dachte, jetzt erschrecken die, weil ja plötzlich ein Seon da ist und mit Sarene reden, aber das ist nicht so. Die können da einfach frei Befehle geben und sag, hier, zieh mal los, hol mal Informationen, sag Bescheid, wenn der Pomplord König geworden ist.
Ja, ja, genau, richtig, ja. Ganz spannend. Ne?
Na gut, das nehmen wir jetzt erstmal so hin.
Nehmen wir so hin, genau. Ja, und dann wechseln wir wieder an Sarenes Perspektive. Genau, du hattest schon in deiner Zusammenfassung gesagt,
da musste ich zweimal lesen, ganz kurz. Ja. Wir sind noch bei Raoden, der ja so nonchalant von Sarene erfährt, dass jetzt der König nicht mehr der König ist und dass er tot ist und dass es völliges Chaos ist. Ach so, ja. Und das erzählt sie so, weil das ja für sie auf so einer, ja, politischen Bühne ja abläuft. Sie weiß ja nicht, dass er jetzt der Sohn vom König ist. Hm. Und sieht dann, wie im Grunde die Farbe aus seinem Gesicht geht.
Ja, ja, genau. Ja.
Nicht so richtig, passt jetzt nicht so richtig, weil er in Elatria ist und so, aber ja.
Und auch da ist sie ja zwiegespalten, weil ihr ja auffällt, dass er doch mit relativ vielem, was in der Außenwelt passiert ist, mit irgendwelchen Namen oder sowas, dann doch was anfangen kann. Ne? Also da auch wieder so dieser Zwiespalt, der sich jetzt die letzten Male schon durchgezogen hat, zwischen, ich will ihm eigentlich vertrauen, aber irgendwie scheint er zu viel zu wissen, um einfach so ein adeliger Elatria zu sein.
Der hält was zurück.
Ja, genau. Irgendwas versteckt er sozusagen.
Ja,
ne?
Genau. Genau.
Ja, und dann?
Dann wird König Telri.
Richtig.
Telri König.
Dann wird König Telri, genau, richtig. Ja. Dann bekommt der König den Titel Telri. Genau.
Nee,
Telri wird König, genau, das sagt uns dann Asche. Und damit endet dann diese Passage.
Richtig.
Ja.
So, damit sind wir erstmal durch mit 12 Kapiteln in 100 Seiten oder so. Mhm. Und lesen jetzt weiter.
Ganz genau. Die Kapitel 45 bis 54, in unserem Fall Seite 703 bis 790.
Alles klar. Dann erstmal danke fürs Zuhören, fürs Dabeibleiben. Vielleicht hat es euch Spaß gemacht, vielleicht habt ihr Lust, dann irgendwie noch weiterzulesen. Und wenn nicht, freut euch, in 2 Wochen geht's weiter mit den nächsten Kapiteln.
Alles klar, macht's gut. Ciao.
Ciao.